Ja, Grüße aus Bilbao. Ich bin gerade in Bilbao angekommen.
Der Raum sieht jetzt nicht anders aus, als er in, weiß ich nicht, Jena aussehen würde. Also ich sehe da, dass da hinten könnte auch eine DDR-Schrankwand sein. Von der Farbe. Ja, ja, schön.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Schön, schön.
Und? Ja, das ist ein Hotelzimmer in Bilbao. Ja, ja. Schön, ja, DDR-Schrankwand, dachte ich auch, als ich hier reinkam. Aber es ist schon Designer-Scheiße, aber das sagt natürlich übers Designertum was aus, wenn es aussieht wie in der DDR damals.
Ne? Wobei man ja sagen muss, DDR-Design wird ja völlig zu Unrecht so schlecht dargestellt. Das war ja durchaus auch innovativ zu der Zeit.
Ja. Absolut, also das Design, die Materialien und so, da hat es halt gescheitert, ne? Dann am Fließband. Da kannst du ja mal die Autos anschauen, die geplant wurden in der DDR und was dann am Ende auf der Straße gelandet ist, das weiß man ja.
Aber ich würde sagen, so 60s, 70s waren die schon ganz gut dabei eigentlich. So was Muster beispielsweise anging, die Funktionalität von Design auch anging, also war einfach sehr vieles sehr sinnvoll auch geplant. Ich denke jetzt so an diese Küchenzeilen für Blockwohnungen, die waren einfach effizient und also so nach diesem Bauhausgedanken einfach irgendwie sehr smart umgesetzt.
Ja, ja, genau, ich sag ja immer, ne? Also ich habe wirklich, glaube ich, 25 Jahre meines Lebens in einer Neubauwohnung gewohnt. Mir braucht über Bauhaus keiner mehr was erzählen. Ne? Also es ist halt das lebende Bauhaus. Ja, auch die Nasszellen und so, wie das alles geplant war. Die Bäder war ja alles so ein Baukastensystem. Absolut. Also ich denke überhaupt auch immer, es ist ein so landläufig, so zum groben Überblick ein ganz guter Indikator, wenn man sich so den, vor allem das Konsumlevel und die Wirtschaftskraft von Gesellschaften und Volkswirtschaften angucken will, dann, wenn man sich so das Design im Alltag anschaut, ist das ein ganz guter Indikator. Auf die DDR trifft das auch auf jeden Fall zu. Ne? Schau dir mal aus Mitte, Ende der 60er, Ende der 60er Jahre so ein 311er Wartburg in der DDR an, ne? Ein wunderschönes Auto, was jetzt nicht hässlicher war als irgendein anderes Auto im Rest der Welt. Da sieht man.
Du meinst
man
die Vergleichbarkeit sozusagen?
Ja, also, da, und das ist auch die Zeit, in der die DDR, glaube ich, am nächsten dran war.
Bis zur Ölkrise, glaube ich, war das Problem.
Am Westen, ne? Und danach ging es dann wieder bergab. Ne?
Ich hatte im Geschichtsunterricht gelernt, weiß ich jetzt nicht, ob das tatsächlich so monokausal zu betrachten ist, aber dass unter Erich Honecker die DDR sehr auf Erdöl als Energieträger umgerüstet worden ist oder aufgebaut worden ist und mit der Ölkrise dann so einen ganz fatalen Treffer bekommen hat.
Ja, na, auf jeden Fall, weil Honecker hat ja erstmal Versprechungen gemacht, ne? Und da gibt's von Gerd Dietrich Kulturgeschichte der DDR in drei Bänden und dass die Honecker-Zeit auch läuft dort unter Stichwort Konsumgesellschaft, ne? Also der hat halt wirklich kreditmäßig und so mehr Geld in Konsum gesteckt und so, dass es den Leuten halt irgendwie im Laden ein bisschen besser auffällt, der Sozialismus, ne? Das war gar nicht mehr alles so sehr ideologisch geprägt. Und da spielt natürlich Erdöl eine riesengroße Rolle. Und dass das so ein Treffer war bei der Erdölkrise, das hängt noch damit zusammen. Oh, jetzt wird's echt ein Geschichtspodcast, ja. Das hängt noch damit zusammen. Davor hat der Westen auch Angst gehabt, weil, wie ich gerade sagte, ne, Ende der 60er Jahre war die DDR in der Petrochemie. Wirklich eine Nummer, ne? Also hochmoderne Anlagen, Leuna, was weiß ich, alles da aufgebaut, ne? Das Ding ist halt, die haben mit dem gleichen Scheiß aus Anfang der 60er halt auch noch 1985 gearbeitet, ja. Ne? Das war es dann natürlich nicht mehr. Ja. Aber zu der Zeit war gerade petrochemisch die DDR, wenn die Lieferungen aus Russland gestimmt haben, eine Nummer gewesen, ne? Also waren sie auf dem Sprung. Aber hätte Panzerkette, weißt du ja.
Ist auf jeden Fall ein wahnsinnig interessanter Bereich und man spricht sehr wenig darüber, weil abgewickelt auf die Geschichte.
Abgewickelt, genau. Gibt ja auch diesen Spruch da, von da immer Ulbricht zugeschrieben gebrochen wird, überholen, ohne einzuholen. Mhm. Das heißt halt einfach, okay, wir versuchen uns jetzt nicht hier das Rattenrennen mit dem Westen zu machen und machen wie die, sondern wir machen einfach mal jetzt was komplett anderes. Ne? Und sind dann vorne dran, ohne dass wir was einholen müssen, weil wir was Neues machen.
Also falls uns ein Historiker oder eine Historikerin zuhören sollte, die sich da mit diesem Thema ganz spezifisch auskennt, was tatsächlich am Ende dazu geführt hat, dass diese hoffnungsvolle Erstentwicklung der DDR dann am Ende zu einer fatalen Stagnation geworden ist, gerne eine E-Mail an unser E-Mail-Postfach und wir versuchen uns dran zu erinnern, wie unser Passwort für dieses Postfach war. Und dann können wir das beim nächsten Mal, also in anderthalb Monaten, hier gerne mal vorlesen. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast der überraschenden Wendung und unüberraschten Gesprächsverläufe.
Auf jeden Fall. Wie ist es dir denn eigentlich so ergangen? Wir haben uns ja gefühlt das letzte Mal 2005 unterhalten oder so.
Haben wir uns 2023 überhaupt schon unterhalten?
Also außerhalb von Chatnachrichten nicht, oder?
Naja. Gesundes neues Jahr, Mike.
Ja, dir auch. Alles Gute für 23 und frohe Ostern schon mal.
Es ist so fatal, dass ich einfach nicht mitbekommen habe, dass ihr in Erfurt und in Leipzig gespielt habt.
So, ja, also
tunnelblickmäßig war ich unterwegs.
Ich wollte dir nicht die Sorgen machen, dir eine Ausrede einfallen lassen zu müssen, dass du nicht kommen kannst.
Ich hätte mich sehr gefreut, Matt mal wieder zu treffen.
Oh ja, das stimmt. Der hätte sich bestimmt auch gefreut. Ja.
Ja.
Aber du kannst ja nach Berlin, kannst du noch kommen?
Wann ist das?
Och, schlag mich tot. Jetzt irgendwann im Februar, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, du kannst es wenn du mal im Internet sein solltest die nächsten Tage. Steck mal das Modem ein und guck mal, ob du im Internet was findest dazu. Da kannst du gerne kommen, sag Bescheid, bist herzlich eingeladen.
Ihr seid in Deutschland nur noch in Berlin jetzt, ne?
Ne, Frankfurt sind wir noch, in Ludwigsburg sind wir noch, in München sind wir noch, aber jetzt von dir aus ist mir jetzt Berlin eingefallen.
Ich glaube, da würde ich lieber nach München kommen, ganz ehrlich.
Kannst du auch nach München gerne kommen, ja.
Ich hasse Berlin so sehr.
Ja, sind wir schon zwei.
Mike, nicht mal für dich. Nicht mal für dich.
Nee, komm nach München. Super, kommst du halt nach München. Hamburg sind wir auch noch.
Das ist auch interessant. Hamburg mag ich auch ganz gern. Mhm. Ich sag mal Bescheid, aber das ist natürlich obsolet, weil der Podcast kommt ja wieder so spät raus, da seid ihr ja schon wieder zu Hause.
Du, ich bin gerade auf Tour und habe auch ein bisschen Zeit nebenbei. Vielleicht schaffe ich es ja mit Schneiden ein bisschen schneller diesmal.
Aber du warst
Ali so ist ja auch dabei zum Mastern, da kann ich den ganzen Tag auf den Sack gehen.
Sag mal, was ist bei dem eigentlich passiert? Ich habe ein Bild gesehen, wo ein Büschel Haare ihm ausgerissen
wurde. Ja, da hat Molle im Eifer des Gefechts ein bisschen doll gezogen irgendwie. Oder ist mit irgendwas hängen geblieben? Ich habe es nicht so ganz mitgekriegt. Ich habe nur noch einen Schrei gehört irgendwie. ja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Das ist halt eine sehr spontane Show bei uns. Echte Gefühle.
Und naja, also damit ist ja ist ja jetzt geklärt, ne? Da brauchen wir jetzt keine schlechten Gefühle mehr haben. Die Frisurentscheidung ist gefallen.
Im wahrsten Sinne des Wortes gefallen, ja, so ungefähr. Also, es sah wirklich aus wie ein Skalp. Ich dachte erst mal, halt irgendwie Scheiße, einen Schrumpfkopf ey. In der Hand. So sah das aus. Aber ja, also wer interessiert ist, ich glaube bei Ali im Feed oder so, da tauchen auf Instagram auch ein paar Bilder auf und ja. Bescherung.
Das war schon eine kapitale Menge. Also ich hab mir ein bisschen Sorgen gemacht.
Naja, aber sowas passiert halt.
Wenn man was generell so passiert ansonsten? Wie war es bisher?
Super. Also Gott sei Dank, toi toi toi, auf Holz klopfen. Bis jetzt läuft die Tour super. Keine großen Vorkommnisse. Also normale Tourerkältung, Tourgrippe ist jetzt gerade durch die erste Welle irgendwie. Aber so die letzten husten noch ein bisschen rum, aber die Sänger sind davon verschont geblieben bis jetzt, Gott sei Dank. Das ist natürlich gerade Matt und Molle, passen da ja auch auf sich auf. Ja, heute haben wir Day off in Bilbao, schönes Wetter.
Aber da warst du schon so oft, dass du da lieber mit mir hier chattest als...
Ich war das letzte Mal in Bilbao vor 23 Jahren. Also da gab es, glaube ich, das Guggenheim-Museum noch nicht mal. Also das will ich mir auf jeden Fall angucken. Aber wir sind ja morgen auch noch da. Und da mache ich so meine Sightseeing-Runde. Aber da kannst du mal sehen, was mir dieser Podcast wert ist.
Nachdem du den jetzt wieder 3 Tage verschoben hast.
Ja, klar. Ist halt. Ich will mich halt auch nicht aus meinem Nightliner-Bettchen zu dir melden. Da hast du dann nur, haben wir dann nur Telefonsound irgendwie und naja, es soll ja auch. Es ist ja sowieso schon kein audiophiles Erlebnis für die Leute, so ein Podcast, aber man muss ja nicht verrückt sein.
Unserer. Es gibt durchaus Podcasts, da fühlt man, da fühlt sich das Trommelfell gestreichelt. Wir sind da noch ausbaufähig, sagen wir es mal so.
Ja, natürlich, klar. Aber wir machen das halt mit mehr Einsatz und mehr Emotionen irgendwie weg. Nee, aber die Tour wirklich super geil bis jetzt. Wir haben auch das erste Mal in Riga gespielt, da habe ich mich auch echt gefreut. In Riga bin ich vorher nur mal auf dem Flughafen gewesen, so. Auch eine schöne junge Stadt. Also viele junge Leute. Hat wirklich Spaß gemacht dort. Aber ist schon ein bisschen, also wir sind dann von Warschau aus, da fährt man dann schon so durch so einen Korridor zwischen Weißrussland und Kaliningrad. Da ist rechts und links auf der Landkarte nicht mehr so viel Platz. Also das ist dann, also waren gerade die Amerikaner. Für die ist das natürlich auf der Landkarte alles sehr, sehr nah dran. Ne? Die denken ja schon, die sind in Portugal im Kriegsgebiet so ungefähr. Es war schon ein bisschen angespannt so da.
Ist das so?
Ja, ein komisches Gefühl irgendwie. Ne? Aber das so nah an Kaliningrad da vorbeizuschrammen.
So ging es mir, als ich jetzt in Budapest war. Da hatte ich mir dann auch noch so ein paar Ausflugsziele, so Richtung Csegedin und noch ein bisschen weiter überlegt. Und dann fiel mir auf, verdammt, da ist ja die ukrainische Grenze schon. Also das ist ja dann wirklich 2 Fahrtstunden von Budapest ist ja die Ukraine schon. So, da wurde es
Ja.
mir dann mal kurz anders, weil man vergisst einfach, wie nah das alles ist in Europa.
Ja, da kriegt man erstmal eine Ahnung davon, ne? Das ist ja nun wirklich nicht, und man hat es ja auch gesehen, ne? Da ist mal eine verirrte Abwehrrakete schon, fliegt da in Polen ein Traktor in die Luft, ne? Also, das ist schon krass. Also wäre nicht weniger schlimm, wenn es weiter weg wäre, das sollte das ja nicht heißen, um Gottes Willen, aber trotzdem, dadurch, dass man es nur im Fernsehen konsumiert, hat man immer noch so die Einstellung, ach, ist ja, ne, solange man es nicht knallen hört. Naja, das ist schon fatal. Was hat sich denn bei dir jetzt getan in den letzten 10 Jahren? Die wir
In den letzten 10 Jahren seit der letzten Folge.
uns nicht unterhalten haben.
Na, ich war tatsächlich mal, ich habe Urlaub gemacht. 2 Wochen. Also
Ja,
eine Woche und ein
gut, die
paar
Bilder
Tage
habe ich
so.
natürlich gesehen, da war einmal aus
Genau.
Budapest und so.
Genau, da bin ich mal ein bisschen auf den Spuren der K&K Doppelmonarchie gewandelt.
So.
So,
Hast du mal mit Ungarn geredet, was sie so von Orbán halten?
Also das Fazit ist, das, was wir in Deutschland mitkriegen, ist mehr oder weniger nur die Spitze des Eisberges. Und wir kriegen auch
Okay.
nur mit, was de facto, also wir kriegen nur Orbán als Figur mit und was der macht. Aber also ein Punkt, der in den europäischen Medien irgendwie keine Rolle spielt und oder nur so ganz leicht mal gestreift wird, ist dieses Oligarchensystem, was Orbán kreiert hat. Beispielsweise hat der eine Bodenreform durchgeführt, bei der Bauern sich bewerben konnten auf große Landstücke, die neu verteilt werden sollten. Bedingung, so hat er nach außen das so dargestellt, Bedingung ist, dass es wirklich ein Bauer ist, bedeutet, dass der dort wohnt, um seinen Flecken, auf den er sich bewirbt. Nun wurde das einfach umgangen, indem man einen Zweitwohnsitz da anmelden konnte, damit quasi offiziell als Bauer galt und die Flächen nicht öffentlich ausgeschrieben wurden, sondern unter seinen Freunden verschachert wurden. Das heißt, ein Großteil des Landes ist mittlerweile in der Hand, also wirklich des Landes in der Hand des engsten Zirkels von Orbán. Sein Sohn oder
Na, sein
sein
Sohn ist
Schwieger
auf
sein
jeden
sein
Fall auch mit dabei, dicke,
Genau,
ganz
sein
dicke.
Sohn, da gab es letztens so einen ganz krassen Skandal, also so das renommierteste Bad in Budapest ist ja das Gellertbad. Und Orbán hat jetzt versucht, ihm das Gellertbad zuzuschustern. Also es ist, es ist ziemlich krass. Also das ganze Land wird sozusagen mehr oder weniger verhökert oder Familie und Freunde von Viktor
Orban. Ja, auch diese ganzen EU-Fördergelder für Bauvorhaben und so, das landet ja auch alles bei ihm in der Familie. Ne?
Richtig, ganz genau.
Baufirmen und so.
Also eine Baufirma, die quasi exakt für diesen Auftrag gegründet worden ist, Autobahnbaugeschichten. Also da gibt's echt viel, was da so vor sich geht. Und
wir hatten Ungarn auch erzählt, stimmt das, dass auch das komplette Tabakgeschäft und solche Sachen, der Orban auch die Hand drauf. Irgendwie, also das hängt wohl auch unter Familie mit drin.
So spezifisch weiß ich das nicht tatsächlich.
Monopolisiert diese ganzen Sachen. Und da müssen wir sich mal überlegen, ne? Da war mal ein Bürgerrechtler. Ich meine, so hat er ja mal angefangen.
Ich finde das halt so krass, dass man sich auf diesen Großreichsgedanken so bezieht, ne? Dass man diesen Vertrag von Trianon quasi als Fanal über den ganzen Mythos der Regentschaft des Viktor Orbans jetzt so ausgebreitet hat und das Wiedererstarken eines Ungarns damit irgendwie verbindet, also er sich sozusagen jetzt als den Vater der Nation.
Was war das für ein Vertrag? Aufspielt. Das sagt mir jetzt nichts.
Der Vertrag von Trianon ist sozusagen der die Aufspaltung Österreich-Ungarns besiegelt hat. Und Ungarn hat ja 2/3 tatsächlich seiner Landfläche verloren. Mhm. Also es ist wirklich viel, was da weggegangen ist von diesem ursprünglichen Bereich. Und da ist halt eine starke nationalistische Bewegung, die Ungarn in den Grenzen von 1918 fordert, ne?
Ja.
Und generell die Geschichte Ungarns ist ja wirklich sehr davon geprägt, feindliche Besetzungen abzuwehren, den nationalen Geist zu bewahren, so im Ring zwischen Osman und Österreich beispielsweise. Es ist ja mal aufgetrennt worden in den erzösterreichischen Part und den osmanischen Part. Budapest war ja auch lange osmanisch. Und dann quasi, und Transsilvanien ist ja auch daraus gespalten worden. Ungarn war ja im Mittelalter eine der mächtigsten Königreiche in Europa. Ja. Und seitdem ging es halt rapide bergab und dann kam halt Doppelmonarchie und dann gab es da diese kurze Blütephase, von der man in Budapest halt die Reminiszenz noch betrachten kann. Das ist wirklich magisch, was man da zu sehen bekommt, architektonisch. Aber auf allem liegt halt so der graue Schleier der Gegenwart. Und dass es halt seit 100 Jahren eigentlich stetig bergab geht. Mhm. Und dann ging es mal kurz bergauf und seitdem geht es wieder bergab.
Naja.
Ja, aber die Straßen sind gut. Zumindest die Autobahn. Ne? Haben wir ja alle schön bezahlt.
Ja, haben wir alle bezahlt und hat Orbans Family gebaut. Super, alles. Alles feini.
Ja, aber nicht so gepfuscht wie hier die Ostautobahn, muss man mal so sagen.
Okay. Ja gut, daran sieht man halt auch, dass diese ganze, in Anführungsstrichen, EU-Osterweiterung eben auch nicht dazu dient, den Leuten irgendwie Freiheit und Wohlstand zu bringen, sondern einfach nur dazu, dass man billige Produktions- und Absatzstätten bekommt, ne? Und Arbeitskräfte.
Das Ding ist, der Markt in Ungarn für Produkte ist ja genauso wie in Polen oder in Tschechien oder in Slowenien, in der Slowakei. Die Sachen kosten ja genauso viel wie bei uns. Das ist ja wirklich standardisiert. Mhm. Und wenn du überlegst, dass der durchschnittliche Ungar 1200 Euro hat, wie soll der sich das denn leisten eigentlich?
Ne, also nee, der durchschnittliche Ungar, der soll ja arbeiten.
Ich meine nur, was man früher ja hatte, wenn man nach Tschechien gefahren ist, als da quasi noch eine Trennung war, da hat das so viel gekostet, wie das gepasst hat in dieses gesellschaftliche
Rahmen. Ja, verstehe.
Deswegen konnte man als Deutscher beispielsweise sehr günstig gewisse Dinge kaufen. Mittlerweile ist es halt so angeglichen, du fährst irgendwo hin im EU-Außenland und es gibt keinen Unterschied. Und da fragt man sich, wie kann es den Leuten da noch vergleichsweise gut gehen, wenn die Konsumgüter überall dasselbe kosten, aber man quasi nur ein Drittel des Einkommens hat.
Ja gut, das ist ja vielen Deutschen auch nicht bewusst.
Wie günstig wie viel, hier ist eigentlich?
Ja, wie viel mehr Leute im europäischen Vergleich für Essen im Monat ausgeben, ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Das ist den meisten Leuten nicht bewusst, klar. Also ich weiß nicht, wie ist das Mietniveau so in Ungarn? Das wird schon noch vergleichsweise günstig sein, oder? Jetzt nicht Budapest vielleicht, aber...
Also Budapest ist teuer. Das ist wirklich teuer. Und Essen in ein Restaurant gehen in Budapest ist genauso teuer wie in Wien. Und Halle ist genauso teuer wie Wien. Musste ich feststellen.
Das zeigt nur, wie exklusiv Halle zu sein scheint.
Genau. Es ist eher so diese Spirale des, oh, es gehen weniger Leute essen, wir müssen die Preise erheben und können uns nicht mehr so eine gute Qualität leisten. Oh, es gehen weniger Leute essen, wir müssen die Preise anheben und die Qualität verringern. In dieser Spirale befindet sich Halle seit Corona.
Ach so, gut. Ja, na gut, das kann natürlich sein. Ich kenne jetzt die top-kulinarischen Adressen in Halle nicht so.
Also für dich wäre sicherlich Skumara ganz interessant. Da gibt es vegane Küche.
Na gut, schön. Ich habe gerade in Bilbao, war ich gerade sehr lecker vegan essen. Hat sich viel getan hier.
Also, ach so, und eine neue Erkenntnis, keine positive. Ich habe jetzt endlich verstanden, dass ich tatsächlich eine Glutenunverträglichkeit zu haben scheine.
Oh, herzlichen Glückwunsch. Wie äußert sich das bei dir? Rumpelt die Pumpe? Wanstrammeln, wie der Sachse sagt, da lacht sich Mille von Creator immer tot, wenn er das Wort hört.
Nee, Wanstrammeln ist es nicht, es ist einfach komplette Müdigkeit, wenn ich irgendwas esse, das mit Weizen oder so zu tun hat. Also ich bin dann, ich kann mich sofort hinlegen. Das war's dann.
Ja gut, also wenn man so diese ganzen Ernährungsberatungsshows und dieser ganze Scheiß, wenn man das sieht, da kommt ja wirklich irgendwie, weiß ich nicht, so von der Gefährlichkeit Plutonium und danach kommt gleich Gluten. So, ne? Und dann erst Strychnin und Arsen und sowas. Und Botox also, und so. Das ja, irgendwelche oder Nikotin, irgendwelche hochtoxischen oder Neonicotinoide oder was weiß ich. Da ist Gluten auf jeden Fall noch davor, ne? Wenn man das so hört, von der Gefährlichkeit her. Keine Ahnung, nee, bei mir ist das in Ordnung, aber ich merke auch, wenn ich mal eine Woche einschiebe, wo ich versuche auf Weizenprodukte zu verzichten, das tut einem schon ein bisschen gut. Man hat irgendwie mehr Bums ein bisschen. Also muss ich ehrlich zugeben. Das ist, ich musste da allerdings auch erst lernen, dass Dinkel auch nur eine Weizenart ist. Ne? Das war mir auch gar nicht so bewusst. Das ist auch vielen Leuten nicht bewusst. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ah nee, also ich habe so eine Weizenunverträglichkeit. Ich nehme nur noch Dinkel zu mir. Da weiß man auch, was los ist. Aber Buchweizen ist the shit, muss ich ehrlich sagen. Damit kann man viel machen. Ja, und wie hast du das rausbekommen? Hast du was testen lassen?
Oder? Also tatsächlich ist das jetzt Self-Diagnosis. Ich habe jetzt so einen Test bestellt. Man kann das quasi im Heimversuch selber rausfinden mit so einem Bluttest-Streifen. Seit Corona gibt's ja von allem solche komischen Teststreifen. Also es soll wohl wirklich funktionieren. Also ich war da auch ein bisschen skeptisch, aber ich habe mich da ein bisschen belesen dazu. Und es ist halt einfach mehr geworden. Ich könnte mir vorstellen, ich hatte mal eine Magenspiegelung, weil ich über mehrere Monate am Stück Sodbrennen hatte, vor einigen Jahren. Und da hat der Magenspiegelnde zu mir gesagt, naja, eine leichte Zöliakie liegt davor. Und ich dachte so, na klar, Alter, laber nicht. Und meine Familie so, ne, wie es so ist auf dem Dorf, ja, das sagt er bei uns allen immer. Ach. Ja, ist bestimmt Quatsch, dieser Quacksalber. Dazu muss man sagen, der ist so ein kleines bisschen ESO. Also.
Der Magenspiegelnde.
Ja, der Magenspiegelnde hat das auch nicht wirklich betäubt, sondern nur so ein betäubendes Spray reingemacht und hat mir das Ding dann in meinen Magen gerammt. Ja. Also das war eine der schlimmsten Erfahrungen meines Lebens, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann ich niemandem empfehlen, das ohne Betäubung.
Nee, das hatte ich zum Glück noch nicht. Ich hatte mal so ein, Rückwand-Ultraschall-Untersuchung oder irgendwann würde das Herz von der anderen Seite oder irgendwie, oder auf jeden Fall musste da irgend so eine
Sonde
schlucken oder irgendwie.
Ja.
Das war auch nicht so toll. Naja, egal.
Aber. Ja, und da wurde das schon mal gesagt und das hielt ich halt für Quatsch. Und dann sind die Jahre jetzt ins Land gezogen und das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre waren ja sehr stressig und das habe ich an verschiedenen körperlichen Erscheinungen bemerkt. Und so in den letzten Monaten ist mir dann aufgefallen, dass es mir schwerfällt, Mittag zu essen, weil ich danach nicht mehr leistungsfähig bin.
Ja, okay.
Dann bin ich dann darauf habe ich dann meine Ernährung dahingehend umgestellt, dass ich einfach anders, also zu anderen Zeitpunkten esse. Mhm. Und dass ich das halt dann versuche, mit Koffein dann hoch zu pushen, dieses Tief. Und jetzt habe ich einfach mal die ganzen weizenhaltigen Produkte mit, also quasi statt Udon dann eben diese Reisnudeln so alles mal geswitcht und musste leider jetzt feststellen, es scheint wirklich das zu sein. Und da mache ich jetzt nochmal so einen Test. Und
Ja gut, aber also mit anderen Worten, du isst jetzt zum Mittag einfach nicht mehr so schwer, ne? Kann man ja auch so.
Naja,
also
es schließen sich halt auch viele Sachen einfach aus jetzt. Also dadurch wird es ist nicht mehr so einfach. Man muss jetzt gezielter nach den entsprechenden Essenssachen suchen und das ist in Halle halt schwer, weil hier gibt's halt wenig Auswahl. Also man kann halt auch komplett keine italienische Küche mehr zu sich nehmen.
Nee.
Das kannst du halt komplett
knicken. Bist jetzt sozusagen Patient von Dr. Scher.
Immer. Ich habe das immer für eine lächerliche Hipster-Krankheit gehalten. Ne? Ich fühle mich sehr schlecht damit.
Nee, also das ist super. Also da gibt's die Brötchen zum Beispiel. Die gibt's in zwei Geschmacksrichtungen. Das ist einmal Eigenheim Außenwandisolierung und die andere ist Amazon-Kartonfüllung.
Kacke und nicht ganz so kacke.
Die Geschmacksrichtung bei Brötchen
Danke.
Zum Beispiel, ja. Ja, also
danke.
So, aber es gibt auch ganz coole Sachen da. Ich muss immer lachen, wenn Leute sagen, ach, ich habe eine Kuhmilchallergie. Und sagen wir immer, nein, du bist halt einfach keine Babykau.
Ich bin jetzt übrigens komplett auf Erbsenmilch umgestiegen.
Oh, cool.
Ja.
Erbsen finde ich auch gut, ja.
Das ist wirklich, ich hätte es nicht gedacht, aber das ist der, also es ist wirklich der perfekte Ersatz. Das ist das, worauf ich, also Hafermilch geht ja nicht und ich habe es einfach nicht, es ging halt auch, ne, gegen Gluten. Ging
Ach, ein
halt
Hafer ist auch Gluten. Ach,
ja.
Je. Echt.
Ja, deswegen habe ich immer irgendwie mit allem gefremdet. Mandel fand ich ganz nett, aber das war halt so, das schmeckt halt nach Mandelmilch, das hat halt so ein bisschen so diesen Marzipan.
Cashew?
So. Habe ich noch nicht getrunken, das kannte ich nicht.
Cashew mag ich schon, es ist glaube ich das teuerste.
Aber das passt zu dir. Das passt zu dir.
Ist aber klar, dass das jetzt wieder kommt. Nee, Cashew kann ich dir auch empfehlen. Es ist auch super lecker. Aber ich war von Erbsen echt überrascht, dass es überhaupt nicht erbsig schmeckt oder so.
Ne? Ich habe das auch nur von einer Zuschauerin gesteckt bekommen über Instagram, weil ich das mal gefragt hatte, was gibt's denn da noch so an Alternativen? Hm. Weil ich Hafermilch, ich finde es einfach auch geschmacklich grässlich. Ich komme da überhaupt nicht dran. Und jetzt gibt's das tatsächlich im Rewe, im Edeka. Hm. Also man kann das auch daily einfach holen. Es gibt jetzt keine Ausrede mehr, basically. Außer, dass es halt noch relativ daily teuer ist.
Daily, basically.
Entschuldigung, ich bin Influencer, ich muss so sprechen, um in touch zu bleiben mit der Audience.
Ja, ja, no problemo. Machen. Alles gut. Ich wollte nur gerade den augenverleiernden Podcast-Zuschauern kurz eine Stimme verleihen, aber ich habe ja eben selber gerade genug Anglizismen verwendet.
Nee, das ist gut, dass du das machst. Da fühlen die sich mal abgeholt und mitgenommen, weil wir ignorieren die ja immer so viel.
Nee, du, das ist ja, wenn du auf so einer Tour bist, du hast da Crewmitglieder, die Englisch sind, das sind drei englischsprachige Bands dabei und so. Also das passiert wirklich auch total oft, dass du mit den eigenen Bandkollegen oder mit deutschen Crewmitgliedern dann einfach Englisch weiterplapperst und keiner merkt. Also ist auch nicht schlimm. Aber nur wenn man dann da steht und seinem Kollegen aus Chopau irgendwas versucht zu erklären und es fällt einem gerade das englische Wort nicht ein und man denkt, scheiße, sagst du auf Deutsch. Ja, na egal.
Es ist nicht viel Spannendes bei mir passiert. Erzähl du doch mal ein bisschen was von deinen Geschichten, was so abseits der Bühne passiert ist, wie die Audiences in den unterschiedlichen Ländern so ticken, was da an Gossip mitbekommen hast. So, es gibt doch so viel zu erzählen. Sei doch nicht so sparsam.
Boah, bin ich sparsam. Also ich versuche wirklich, also das ist ja ein riesengroßes Privileg, ne? Man macht ja da wirklich eine Europa-Tour. Das ist ja eigentlich nur mit, wenn man es jetzt kulturell betrachtet, wenn man sich was anschauen will, mit so einem Reiseschedule von einem japanischen Touristen vergleichbar, ne? Also ein halber Tag Dresden, ein halber Tag Frankfurt, dann nächsten Tag München und das nächste ist dann Barcelona. Am nächsten Tag so ungefähr ist das bei uns ja auch. Und man ist wirklich Ich habe die Gelegenheit, einen Tag ins Königlich-Belgische Museum der Feinen Künste zu gehen und am nächsten Tag in Louvre in Paris, ne? Oder einen Tag in die National Gallery und das nächste bist du halt in der Kunsthalle irgendwo in Düsseldorf oder so. Also das ist schon super geil, ne? Und ich habe jetzt so, diesmal steht die Tour für mich so ein bisschen unter dem Motto, so Metal-Tourismus mäßig. Ich habe zum Beispiel an diesem ikonischen Bandfotokreuz von Entombed in Stockholm habe ich ein Foto gemacht, habe im belgischen Königlichen Museum der Feinen Künste das Blessed Art the Sick Cover von Morbid Angel besucht, von Jean Deville, The Treasures of Satan, das bekannte Gemälde. Ball Thrower Fourth Crusade habe ich gestern davor gestanden in Paris, im Louvre zum Beispiel. Dieses Pandemonium Painting ist ja auch schon auf 1000 Black Metal Releases gewesen. Also da kann man viele coole Sachen erleben. Das ist diesmal so ein bisschen mein Ehrgeiz, da so viele Metal Cover wie möglich in den Kunstmuseen aufzusuchen.
Du bist ja tatsächlich jeden Tag in der Galerie. Also ich verfolge das ja auf Instagram. Das ist ja wirklich es geht ja von einer Sammlung in die andere über und ich hab keine Ahnung mehr, wo du überall gerade bist.
Ja, das ist krass, aber macht wirklich Spaß. Und man muss da im europäischen Vergleich wirklich Großbritannien lobend hervorheben. Ne? Also das sind wirklich unfassbare Sammlungen, Museen von einem Level und mit freiem Eintritt. Ne? Also für jeden. Mhm. Und meine gut, im Louvre ist, glaube ich, auch für EU-Bürger bis 26 Jahre und für Bedürftige auch freier Eintritt oder so, ne? Aber das ist in Großbritannien alles komplett frei. Also das finde ich schon cool. Also das muss man ehrlich sagen, ne? Auch wenn die sonst nicht viel können. Also, aber à la Bonheur. Auf jeden Fall. Ja, und hier jetzt in Bilbao, natürlich Guggenheim-Museum, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Dann, Madrid und Barcelona und so weiter, Prado muss man natürlich mal angucken. Das wird noch lustig. Lissabon, ich glaube, da mache ich lieber mal einen Stadtbummel, so statt in einem Museum zu versauern. Das fiel einem jetzt natürlich in Riga oder in Helsinki oder so nicht schwer, sich in ein Museum zu verkrümeln bei dem Wetter, ne? Aber wenn man hier jetzt dann bei Sonnenschein in Lissabon unterwegs ist oder so, hat man dann schon auch ein bisschen schlechtes Gewissen.
Wenn man nicht draußen ist. Ich überlege gerade, ob ich in Lissabon in einem Museum war. Ich glaube, ich war auch nur draußen. Da gibt es ein Militärmuseum. Das sieht ganz interessant von außen aus. In der Alfama.
Da habe ich, glaube ich, auch schon von gehört. Ja, also manchmal sind natürlich...
Ach doch, nee, klar war ich in der Galerie in Lissabon. Und die fand ich sehr, sehr faszinierend, weil der sich scheinbar bei Gemälden auf sehr realistische Gesichtsausdrücke konzentriert hat. Und das war mal ein ganz interessanter Fokus auf eine Sammlung.
Ja, das hat mir sehr cool gefallen. Ja, na, das ist schon, ich muss auch ehrlich sagen, also mir schreiben auch immer mal ein paar Leute, die da bei Instagram irgendwie sehen, ich habe ja da in der Story immer mal so ein paar Bilder, die ich cool finde, jetzt ohne irgendeinen sortierten Anspruch oder irgendwas, und haben mich immer gefragt, nach was ich die denn auswähle oder welche Bilder ich besonders cool finde. Und da muss ich ehrlich sagen, so über die Jahrhunderte, wenn man sich da Malereien in Museen ansieht, also mich berühren meistens immer irgendwie Porträts, wo man denkt, boah, krass, das ist ja irgendwie ein interessanter Mensch. Also es gibt manchmal so Porträts, die fesseln einen, ne? Das ist jetzt manchmal noch nicht mal eine besonders schöne Frau oder irgendwie sowas, sondern auch irgendwelche Würdenträger oder so, aber manchmal schafft es der Maler da irgendwas einzufangen, was einen noch Jahrhunderte später an der Person berührt. Weißt du, was ich meine? Das ist so...
Dass man fühlt, dass es nicht einfach nur ein Kunstprodukt ist, sondern einen Menschen repräsentiert.
Ja, genau, weil das ist ja auch das, was ein guter Porträtkünstler schaffen sollte, ne? Dass er so das Wesen desjenigen, der da saß, einfängt. Ne? Und manchmal steht man vor einem 500 Jahre alten Bild und denkt sich, krass, was für ein geiziges Arschloch. Ne? Oder was für eine gütige Frau. Ne? Also man das berührt einen dann immer noch so. Und das ist für mich immer am bewegendsten eigentlich. Und muss ich sagen, natürlich Schlachtengemälde, da stehe ich auch wahnsinnig drauf. Das ist immer wieder eine Freude.
Das ist das Gulbenkian Museum.
Oh nee, das sagt mir nichts. Nee, das habe ich noch nicht gehört.
Museo Calouste Gulbenkian heißt das.
Calus? Ich dachte, die heißen alle Ricardo und Joao in Portugal. Frederico gibt's noch. Ja, aber die haben wirklich nicht so viele Männervornamen da, ne? Hat mir mal irgendwann der Moonspell-Sänger, glaube ich, erklärt, dass es da gar nicht so viele Männernamen gibt. Ist egal. Ja, aber wenn du mit den Museen auswählen, also manchmal so in größeren Städten, wo ich auch schon öfter mal war und da so die Museumsplatzhirsche schon durch hatte, da gucke ich manchmal auch einfach nur so ganz stumpf bei Wikipedia, was es da noch irgendwie zu sehen gibt und da verkrümel ich mich dahin.
Ich muss sagen, ich bin sehr TripAdvisor-affin. Das hat sich leider immer bestätigt, dass die Prediction von der Audience, nee, also dass die Mehrheitsmeinung ungefähr zutrifft, gerade was so diese Haupt, also was die Hauptattraktion angeht, überhaupt nicht, weil also der Turm von Belem oder so, ne, logisch, ja, dass der krass bewertet ist, so, aber wenn du da bist, denkst du so, wieso bin ich jetzt hierher gefahren? Ist ja auch außerhalb und
ja, aber ja. Ich find's schön da drauf. Ist für mich eine der schönsten Ecken von Lissabon. Gut, ist ja ein Vorort von Lissabon, aber dieses Kloster, was da noch ist und so, also ich finde das echt schön. Da am Hafen. Ist doch scheint schön. Ja,
nee, also ich meine nur allgemein so diese Touristenziele, diese 100% Touristenziele, wo du once in a lifetime Momente, wo du da hingehen musst und dann hast du das Bild des Landes sozusagen zusammengefasst.
Verstehe.
Das ist meistens gut bewertet so, aber diese weniger, die Bewertung von weniger bekannten Flecken, das ist dann interessant, weil da können sich dann durchaus so ein paar richtig schöne Geheimtipps.
Ja, das glaube ich.
Nicht Geheimtipps, aber nicht so die, wo alle hinrammeln, sag ich mal, finden.
Na, ich habe
beispielsweise bester Hinweis von mir für einen schönen Abend in Budapest. Das Flipper-Museum.
Wie?
Das ist, jetzt Delfin das ist das
oder
größte,
Spielautomat?
Nein, Spielautomat. Echt? Das ist das größte Flipper-Museum Europas.
Krass, aber kriegst du da nicht eine Scheibe da drin bei den Sounds?
Du, also nach 4 Stunden bist du durch, auf jeden Fall.
4 Stunden? Also,
die haben, 150 Flipper. Bestimmt. Aber nicht nur Flipper, die haben auch andere Sachen, die man zusammenspielen
kann. Und die sind alle bespielbar, ja?
Wir haben da auch Guitar Hero, die Rock Edition zusammengezockt. Fuck. War auch mal wieder schöner Blast from the Past. Die haben Flipper aus den 50ern, die du noch spielen kannst und so. Richtig, also ich bin eigentlich kein so ein Flipper-Nerd. Ja, ich finde das ganz cool. Ich spiele das ab und zu mal, wenn ich an einem vorbeikomme. Aber es lohnt sich auch für Leute, die das gar nicht so auf dem Schirm haben, muss ich sagen. Das war wirklich. Da
ist nicht der Markus Steiger, der Nuclear Blast Records Gründer. Da ist doch so ein Freak, ne? Da hat er so.
Der hatte eine ganze Halle.
Ja, der hat mir irgendwie mal erzählt und Fotos gezeigt, irgendwie. Das ist auch völliger Wahnsinn, ein kompletter Wahnsinn. Das erinnert mich es gibt in San Francisco am Hafen gibt so eine Halle mit ganz alten, also nicht nur Flipper und so, aber so alte 30er, 40er, 50er, 60er Jahre Spielautomaten auch. Geil. So, ne, so ganz mechanische Sachen noch irgendwie und teilweise kann man da auch noch alte Dollarmünzen umtauschen, damit die funktionieren und so, also auch mega, mega cooler Laden dort, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber ist schon ein paar Jahre her, als ich mal da war.
Aber so in der Art ist das auch.
Ah, cool.
Dass du diese ganzen alten Sachen auch zocken kannst und auch so von so Franchises, wo du gar nicht gedacht hättest, dass es dazu einen Flipper-Automat gibt.
So. Ja, das glaube ich.
Weil also ich meine, wer hat denn auf dem Schirm, dass es zu den ganzen großen Filmen und Spielen immer auch Flipper-Automaten gibt?
Also immer nicht, nee, aber ich habe mal einen Casablanca-Flipper-Automaten gesehen zum Beispiel, kann ich mich dran erinnern. Gone with the Wind. War natürlich, aber das war, glaube ich, dann einer später.
Und ein Freund von mir, der sammelt so Rock-Flipper-Automaten oder Metal-Flipper-Automaten.
Ach so.
Ja, also so Kiss-Flipper-Automat und Iron Maiden-Flipper-Automat und so. Das ist schon cool. Interessant.
Ja, interessant. Ist ein geiles Hobby, aber macht man jetzt auch nicht in der Zweiraumwohnung im Neubau, ne?
Er hat sich extra ein Haus gekauft.
Wer hat erkannt, ne? Deine Kumpels.
Nee, nicht, also es ist wirklich nicht so auf dieser Ebene von wegen, na, dann gönne ich mir jetzt mal ein Haus, sondern ich verschulde mich für den Rest meines Lebens, damit ich einen Keller habe, in dem ich Flipperautomaten
hinstelle. Ey, scheiße, ey, da hat alles richtig gemacht, da man andere verschulden sich für eine Ex, für eine zukünftige Ex-Frau, der hat wenigstens Flipperautomaten, ist doch super.
Ja, also, auf jeden Fall. Also das ist so einer der ausgeglichensten Menschen, den ich überhaupt
kenne. Werde ich nicht verurteilen, den Mann. Also klingt für mich nach einem super Lebensplan, den der hat. Der hat auf jeden Fall mehr Spaß als 80% der anderen Leute. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber weil du sagtest TripAdvisor, ich habe immer irgendwie bei TripAdvisor so das Gefühl, ich habe immer, wenn ich bei denen auf die Seite gucke, danach denke ich immer, ich habe aus Versehen für irgendwas 3 Online-Führungen und 4 Tickets gebucht oder irgendeinen Scheiß. Weil ich irgendwo aus Versehen draufgeklickt habe. Das vermiest mir das manchmal so ein bisschen. Aber sag mal was, wie sehr gehst du bei einer Urlaubsplanung in die Detailtiefe? Wie sehen deine Urlaubsvorbereitungen so aus? Zimmer vorher buchen und sowas und Trip? Oder ist das alles bei dir wieder, keine Ahnung, wie ein Feldzug, wie ein Kreuzzug geplant? Oder bist du da...
Es ist eine Feldoperation.
Ja? Ist so, ja.
Die verschiedenen Punkte sind abgesteckt und müssen im Vorfeld geplant sein. Ich baue mir dann auch die Fahrtrouten. Also ich mache ja eher so Roadtrip-Sachen.
Ja.
So beispielsweise in Portugal bin ich ja einmal durchs ganze Land gefahren, mal abgesehen vom Norden, habe ich das einmal abgezirkelt und jeden Tag an einer anderen Stelle sozusagen zu sein, in einem anderen Hotel oder in einem anderen Zimmer. Also Porto waren wir 2 Tage tatsächlich. Und in Lissabon waren wir auch 2 Tage.
Ah, okay.
Genau. Und in Budapest war es jetzt ein bisschen anders, weil wir ja wirklich nur in der Stadt waren. Und da waren wir dann doch ein bisschen spontaner unterwegs, sage ich jetzt mal. So ein Tag war halt schlechtes Wetter, da sind wir eigentlich nur, da waren wir im Naturwissenschaftsmuseum, geht da nicht hin. Okay. es ist grässlich, also man merkt, es geht in Ungarn um den Nationalstolz, und das Nationalmuseum ist natürlich zugeschissen mit Geld.
Ja.
Also das ist wirklich, und wir waren vorher im Naturkundemuseum und das ist richtig Ostblock. Also es ist richtig, wir haben in den 70ern vergessen, das Gebäude neu zu machen und dann kam ab und zu mal museumspädagogisch was Neues dazu, aber irgendwie gibt's kein Geld. Und
also es ist eher wissenschaftsgeschichtlich als wissenschaftlich sozusagen.
Naja, also da arbeiten halt gefühlt die Muttis der Forscher, die in der Universität daneben arbeiten.
Ja.
Und das wird nur deswegen getragen, weil es mit der Universität zusammenhängt, gefühlt. So, und im Nationalmuseum hast du halt, kriegst da. Es ist halt wie in Deutschland so ein AAA-Museum.
Ja, ja, verstehe.
Genau wie mit der Galerie der feinen Künste. Das sind halt so die großen Namen, die großen Aushängeschilder und der Rest ist relativ vernachlässigt, sage ich jetzt mal. Es ist auch krass, wenn du durch die Straßen gehst, da sind immer irgendwelche Denktafeln von Nationalhelden offensichtlich und überall hängt die ungarische Trikolore und Blümchen liegen überall. Also da scheint es alleine eine Stelle zu geben, die dafür sorgt, dass da immer frische Blumen liegen. Also es ist schon ein bisschen skurril.
Ja, ich erinnere mich an ein Seminar von an der Uni Erfurt bei sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte. Da war der Direktor der Erfurter geschichtlichen Museen, glaube ich, da hat er ein Seminar gehalten und einer seiner ersten Sätze war: Sie werden hier lernen, aus Scheiße Bonbons zu machen, denn das müssen Sie machen als Kurator und Museumsdirektor, denn Sie werden jetzt nicht gleich beim British Museum oder bei der Berliner Nationalgalerie landen. Da muss halt aus wenig viel gemacht werden, ja, das glaube ich.
Aber geht dir das vielleicht, mir geht es mittlerweile so, ich habe so viele Museen gesehen und so viele Sammlungen besucht, dass ich halt so einen gewisses Desinteresse entwickle gegenüber so normalen Fundstücken und normalen Themen, weil man irgendwie alles schon gesehen hat und selten nur noch überrascht oder herausgelockt wird. Also wenn dann vielleicht mit einer Geschichte und einem Hintergrund, das fand ich in Ungarn jetzt in dem Nationalmuseum, was mit museumspädagogisch richtig schlecht war, by the way, fand ich es trotzdem sehr spannend, weil ich keine Ahnung von ungarischer Geschichte hatte. Und da konnte ich zumindest aufgrund der Herrschaftsgebietsverläufe und so, so ein bisschen nachvollziehen, wie das alles war sozusagen. Hab da übrigens auch das Original Propaganda-Plakat gefunden, das Kanonenfieber als Album.
Ah, okay, krass.
Genommen hat.
Das hätte ja das in meine Metal-Cover-Sammlung
richtig gepasst. Ganz genau. Das ist mir jetzt auch gerade eingefallen, also war ich in derselben Mission so ein bisschen unterwegs. Da, also das finde ich schon spannend, wenn man was Neues lernt, aber wenn ich jetzt so diese typischen, weiß ich nicht, mitteleuropäischen Fundstücke, Pfeilspitzen, Gürtelreste, Pfahlbauten, Überreste und sowas, irgendwie so langsam interessiert es mich nicht mehr so doll.
Ja,
na. Und das tut mir ein bisschen weh, weil ich habe ja nun während Corona gedacht, ich will jetzt ja endlich mal wieder, ne, und ja, in Museen. Und jetzt läuft man so durch und denkt sich so, das habe ich schon gesehen, das kenne ich. Na gut, hier kenne ich auch schon irgendwie so die Hintergrundgeschichte. Und geht dir das nicht auch so?
Also man...
Dass man abstumpft so.
Ja, das verstehe ich voll. Also was wirklich krass ist, also ich habe ja auch immer eher so ein Herz so für so kleine Museumsperlen, die es durchaus gibt. Ne? Ich war letztes Jahr zum Beispiel in Dänemark, in Blåvand, in dieser Tirpitz-Stellung heißt das Museum. Das ist ein alter Weltkriegsbunker, wo die Deutschen da eine riesen Kanone draufbauen wollten. Und das war eines der besten Museen, in dem ich in meinem ganzen Leben war. Ne? Ein völlig kleines, regionales Museum. Aber das war museumspädagogisch wirklich kompletter Wahnsinn. Die haben auch Awards bis unter die Decke gehabt. Aber trotzdem ist es jetzt nicht das British Museum oder der Louvre. Ne? Mhm. Das ist natürlich geil. Aber andererseits gibt es auch andere Museumsperlen, wie zum Beispiel in Gotha, das Herzogliche Museum, eins meiner Lieblingsmuseen, da gibt's viel zu entdecken, aber wenn du im Vergleich dazu,
war ja schon ein paar Mal,
dazu, als ich gestern im Louvre in Paris war, ne, es ist schon Wahnsinn, was dort für eine Qualität hängt an Exponaten, ne, also da hängt in der hinterletzten Ecke ein Bild, das wäre in einem Museum wie Gotha oder was weiß ich, in Altenburg oder wahrscheinlich selbst in Leipzig irgendwie, wäre das Leitobjekt einer Ausstellung oder sowas. Ne? Das ist schon Wahnsinn, was die an Qualitäten dort stapeln. Ne? Und es ist natürlich andererseits auch ernüchternd, wenn du in Louvre reinkommst und da ist ab dem ersten Raum ein Mona Lisa-Schild mit einem Pfeil, wo du wirklich direkt einfach nur durchlaufen kannst zur Mona Lisa, damit du den Weg findest. Ne? Ich habe da auch ein cooles Foto gemacht. Ich habe mir mal das Spektakel so eine halbe Stunde lang angeguckt vor der Mona Lisa irgendwie. Ne? Die ganzen Leute, die da stehen, die sie fotografieren mit Selfies und so. Und da gibt's echt so 3-4 Künstler, die haben so richtig die Arschkarte gezogen. Ne? Da hängen so 3 Bilder so links neben der Mona Lisa an der Wand. Der hat natürlich kein Schwein angeguckt. Ne? Und es ist dann schon echt bitter. Ne? Aber allerdings sind natürlich auch berührende Szenen da. Ne? Da war so ein 2 Meter großer Anabolika-Russe mit Schneetarn, Bomberjacke und Fitnessstudio-Jogginghose. Da ist da ein Tränen ausgebrochen vor dem Bild. Ne?
Was?
Ja, da konnte das nicht fassen, dass er da jetzt dort ist. Und wie wunderschön das ist. fand ich irgendwie herzerwärmend, ja. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich bin da zum Beispiel im Louvre auch. Also ich war letztes Jahr in Bulgarien, ne, habe ich mir da thrakische Scherben und Gefäße und sowas angeguckt. Da hat mich jetzt ein Louvre, die Amphorensammlung zum Beispiel, nicht so interessiert. Ne? Sieht dann irgendwann doch irgendwie alles gleich aus und die Unterschiede speicherst du dir ja im Kopf natürlich auch nicht ab. Ne? Auch die Bilder, die ich fotografiere, ist ganz selten, dass ich mir da mal den Künstler auch mit dazu abfotografiere oder aufschreibe, weil du würdest es wahrscheinlich sowieso vergessen und für mich ist das dann auch nicht so wichtig. Ne? Ist irgendwie immer das Objekt, was mich eher ein bisschen berühren muss. Und wenn es sehr, sehr gut ist, dann guckt man schon mal nach dem Künstler, ob es da noch mehr gibt, was irgendwie anrühren könnte. Aber um eine Chance zu haben, in einem Museum Sachen genießen zu können, musst du 2/3 der anderen Sachen ignorieren. Sonst geht das gar nicht psychohygienisch. Also ganz ehrlich. Mhm. Was willst du dir im British Museum einen Überblick verschaffen? Weißt du, willst du da 2 Wochen London-Urlaub machen?
2 Räume gebraucht.
Ja,
oder 2 Stunden für 2 Räume.
Das ist es eben. Ne? Und wenn du was über die Husaren erfahren willst oder so, da kannst du dich im Nationalmuseum sicherlich in Budapest ultra da drin vertiefen und komplette Details angucken. Aber Du guckst dir doch da jetzt als normaler Pauschaltourist nicht jeder Reitertasche an, die da irgendwo rumhängt oder so. Ne?
Die hatten tatsächlich eine extra Ausstellung zu diesen Gürteltaschen. Das war eine Spezialausstellung im Nationalmuseum, wo die quasi die Überreste, das waren einfach nur diese Prägungsüberreste, die sie da ausgestellt haben. Und ich dachte so, das interessiert doch niemanden. Und das ist jetzt euer Highlight, was zur Hölle? Ich meine, also man hat das auch den Leuten angesehen, die sich so gefragt haben, ihr habt hier in dieser Halle einen extra Präsentationsraum gebaut für 12 Taschenverzierungen. Hä?
Ja, das ist...
Weil die halt in ihrer prunkigen Form das jeweilige Standing der entsprechenden Magyar-Fürsten da dargestellt hat.
Ja, ich war auch in der alten Sammlung der Stadt Saarbrücken oder des Saarlandes, weiß ich gar nicht. Und die waren auch wahnsinnig...
Das klingt falsch.
Die waren auch wahnsinnig stolz auf eine ganz besondere Spende, irgendwie so 20 Tabakdosen von irgendeinem Sammler, die wo ganz selten sind und wo jeder, der sich damit auskennt, tot umkippt. Ne? Aber das war für mich jetzt auch so... Ja, okay. Aber die Scheiße ist halt, wie ich sagte, um coolen Sachen in einem Museum, für dich coolen Sachen genießen zu können, musst du 2/3 der anderen Sachen ignorieren, sonst schaffst du es gar nicht. Und trotzdem hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du an anderen Sachen vorbeihetzt irgendwie. Also das habe ich dann trotzdem immer so im Nacken, ne? Weil manchmal entdeckt man ja auch kleine Sachen, die einen selber irgendwie berühren. Und die eigentlich aber gar nicht so besonders spektakulär sind, ne? Für andere das jetzt, aber wo man selber was mit verbindet. Zum Beispiel, du stehst vor dem Cover The Fourth Crusade vom Ballthrower, ne? Bin ich komplett festgegangen vor dem Ding. Am liebsten kniest du da nieder, ne? Weil du kennst es so auf Plattengröße, auf einmal ist das vor dir 8x8 Meter. Und für die anderen Leute ist das nur einfach ein langweiliger Riesenschinken, der da rumhängt, ne, und mit überhaupt keiner Bedeutung versehen.
Das ist ein super spannendes Gefühl, ja, was du dann hast, ne?
Ja.
Weil du siehst dieses Bild und verbindest plötzlich die Musik damit, obwohl es ja,
ja, also in du dieser willst Situation da keine chinesischen Touristen ranzerren und sagen, Alter, hier, guck mal, das hängt hier. Hättest du gedacht, dass das so riesig ist? Und die gucken dich dann nur an wie einen Verrückten, ne? Aber ja, so ist, aber das ist ja eben das Schöne an Kunst, ne? Deshalb hängen da eben auch für dich so viele uninteressante Sachen, weil das für andere Leute halt dann trotzdem einfach der Shit
ist. Das ist, ne, wie bei mir und Schiffsbildern. Ich glaube, die meisten Leute verstehen meine Faszination für Schiffe nicht. Also rein den ästhetischen und sich, also physiologischen, ja, Punkt. So, ne? Also es ist nicht, dass ich segeln möchte oder so, aber das zu sehen. Das gibt mir irgendwie Frieden, keine Ahnung. Das ist irgendwie was sehr Ästhetisches
für mich. Ja, also das ist so ein...
Ich habe meinem Vater auch ein Schiffsgemälde zu Weihnachten geschenkt, tatsächlich. Der hat das nämlich auch. Der mag
müssen das wirklich bei dir Schiffe sein? Weil es gibt ja auch so ein Genre einfach nur des Seestücks. Ne? Das heißt ja dann Seestück.
Das sind auch Seestücke mit Schiff.
Ach, mit Schiff, also, heißt auch Seestück?
Ja, das heißt auch Seestück,
und ja. Also ich bin da wahnsinnig fasziniert davon, wie manche Leute, wie realistisch die Wellen malen konnten und sowas. Das ist schon, da gibt es schon Wahnsinnssachen. Also wirklich.
Und Dünen, also auch Sand, wie realistisch man Sand malen kann. Das, aber tatsächlich muss ich sagen, da fehlt mir was.
Wenn kein Schiff dabei ist.
Ja, es gibt, ich kaufe das immer bei eBay Kleinanzeigen. Das macht mir einfach Spaß, da so Sachen zu suchen, die da so aufploppen und die nicht so auf einer Sammlerliste oder so sind. Da gibt's seit, ich glaube, 3 Jahren, stellt da einer jede Woche ein Bild von einem großen Felsbrocken ein. Mit einem riesigen Prunkrahmen. Es ist einfach ein Felsbrocken, der irgendwie in der Landschaft rumsteht vor noch mehr Fels. Aber es ist auch nicht so... es gibt ja so Zeichnungen, die sind sehr klar und scharf, mit so starken Hell-Dunkel-Kontrast. Es ist nur dunkel. Vielleicht, weil es alt ist, ich weiß es nicht, dass man es, wenn man es reinigen würde, da Unterschied. Aber es ist so Schlammfarben. Schlammfarbener Stein, dunkelbraunem Hintergrundgestein.
Okay.
Jede Woche stellt er das neue
gleiche rein. Bild, das gleiche Bild.
Ja, ja. Und wird seit 3 Jahren nicht
mehr. Und auch für einen Mondpreis oder?
Na, 500 Euro, ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, wer das. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer der Urheber, Künstler ist. Ich habe da nicht nachgeguckt, weil ich will das Bild nicht erwerben, aber.
Ein gewisser Kaspar David Friedrich.
So ein Kaspar.
Da hat manchmal auch noch Felsbrocken gemeint.
Ich habe mir dieses Jahr tatsächlich mal was vorgenommen. Ich möchte dieses Jahr mal anfangen, zur Auktion zu gehen.
Oh, da ist mein Schwiegeropa, der Opa meiner Frau, der ist da ein richtig alter Crack. Also so ein richtig alter Auktionscrack. Und für den ist das halt alles Abschaum, diese ganzen Online-Auktionatoren. Wie nennt man den Teilnehmer einer Auktion? Weiß ich gar nicht. Bietenden. Also der ist so richtig alte Schule. Und der sammelt zum Beispiel Bilder von Pferden. Mhm. Also wenn der ein cooles Gemälde sieht, wo ein Pferd besonders schön dargestellt ist oder ein Reiter oder irgendwie sowas, das ist so seine Sache. Der hat auch schon Bücher über Pferde geschrieben und was weiß ich. Und der ist ein richtig alter Auktionshain. Also da, wenn ich dem da irgendwie sage, hier, na, da habe ich mal was Interessantes gesehen oder so. Ich gucke ja manchmal auch so bei Online-Auktionen, die ganzen Real-Auktionshäuser, die haben ja das auch alles mittlerweile, die Lots alle online stehen und so. Und dann sagt er, ah ja, den kenne ich, da war ich schon, da und da, und da haben wir mal das und das gekauft. Und aber der schüttelt auch nur mit dem Kopf über die Preise mittlerweile, ne? Weil das ist ja jetzt wirklich auch nicht mehr so wie früher, dass du da irgendwo in einer alten Residenzstadt in Greiz oder was weiß ich bei irgendeinem Antiquitätenhändler mit 8 Leuten sitzt und auf irgendein Stück bietest, sondern da willst du halt irgendeine Tafel,
mit der ganzen Welt, ne?
Ja, eine Tafelmalerei in Altenburg irgendwie ersteigern und sitzt da in dem Räumchen und da ruft halt irgendein Heini aus Taiwan an und bietet da das 12-fache, ne? Ist halt dann so ein
bisschen das dachte Spaß ich mir jetzt Grenze. Beispielsweise, ich hatte ein sehr schönes Bild letztens entdeckt, hatte mich da erkundigt, was so der Verkaufsschnitt ist, lag so bei 250 bis 500 Euro, das Werk, oder Werke des Künstlers, und habe dann quasi gesagt, hier, na gut, dann machen wir das, was es unter Höchstangeboten da ergeben hat, weil ich will es wirklich haben, ich war wirklich sehr begeistert davon. Und dann hat er gemeint, naja, nee, also er hat jetzt hier irgendwie schon sonst wie viele Gebote über 3.000, 4.000 Euro. Und ich denke mir so, wer zur fucking Hölle, der Internet besitzt, gibt das als Gebot ab, wenn er weiß, dass der Künstler so viel nicht wert ist? Also wie willst du als vernünftiger Mensch dann noch irgendwas kaufen, wenn einfach jeder Arsch mit Geld das einfach kaputt werfen kann.
Ja, das ist Ärsche mit Geld sind da größte Freund und größte Feind der Kunst. Das ist einfach so. Die Preise, die gehen da völlig über den Mund. Du kannst halt wirklich nur dich in Kunstgattungen oder Genres gerade austoben, die halt gerade nicht angesagt sind.
Weil ich sammle Bilder von Schiffen, Mike.
Naja, das ist
seit dem 18. Jahrhundert
nicht mehr. Ja, naja, aber es ist aber nicht auch wirklich, es ist auch nichts, was überhaupt nicht aus der Mode kommt oder so, ne? Also.
Du meinst, ich sollte Bilder von Steinen sammeln?
Zum Beispiel, also.
Könnte ich sofort anfangen,
die Sammlung zu beginnen. So einen richtigen Markt. Es gibt ja immer irgendeinen Markt, so für ein Bild mit einem Schiff gibt's immer irgendwie, ne? Hat immer irgendeiner eine freie Wand in einer Villa-Empfangshalle, wo noch irgend sowas hin muss. Also.
Ich sammle schon mal Bilder für meine Villa.
Ja, aber das ist bei Auktionen wirklich. Also, da habe ich ja auch im Jurastudium gehabt, den Trierer Weinversteigerungsfall. Ein ganz berühmter Fall, wo jemand bei einer Auktion nur seinen Kumpel grüßen wollte und hatte für ein paar tausend Mark eine Weinflasche ersteigert. Also wie im Film. Da gibt's viele, viele interessante Geschichten, ja. Aber wie gesagt, mein Schwiegeropa sagt wirklich, die Preise ist mittlerweile komplett, komplett dumm. Und es ist ja wie auf dem Plattenmarkt auch, ne? Also es weiß mittlerweile jeder, was wert ist und was gezahlt wird und so diese Schnäppchenmacherei, das gibt's fast nicht mehr. Ne? Also zumindest bei Sachen, für die es momentan einen Markt gibt. Da fällt mir ein, bei artprice.com mein Abo läuft demnächst aus. Da können wir uns das nächste Jahr teilen, wenn du Bock hast.
Können wir machen.
Also das ist wirklich total interessant. Du kannst davon einen Künstler, also das ist jetzt überhaupt keine Werbung, ne? Das klingt jetzt wie Podcast-integrierte Werbung, aber das ist wirklich interessant. Also du kannst da wirklich von bestimmten Genres oder auch Künstlern oder so, kannst du wirklich weltweit die Auktionshistorie, welche Preise, was wie wert ist, was wo was mal erzielt hat, ist schon interessant. Und da kommst du dann auch auf den Trip, dass es wirklich auch Sachen gibt, die zur Zeit, dann gibt es immer mal so ein, zwei Jahre, wo Sachen wirklich auch über unter dem Estimated-Preis versteigert werden.
Ja, ne? Also das ist bei Schiffspreisen oft, bei Schiffsbildern eigentlich oft so.
Ah, okay.
Also es ist kein schlechter Markt gerade.
Okay,
denke ich. Wieso erzähle ich das jetzt eigentlich? Verpisst euch! Will jemand, kauft mir meine Schiffsbilder weg.
Ja, das ist gerade Herrschaftswissen. Apropos Schiff, warst du schon mal in Stockholm in diesem Vasa-Museum?
Ich war noch nie in Schweden.
Alter, das ist unfassbar. Da habe ich wirklich
sofort gesehen,
an dich gedacht.
Absolut. Ich habe auch die Stories gesehen und dachte so, oh,
wie verdammt groß dieses Scheißding ist. Kein Wunder, dass das gleich irgendwie nicht so lange. Aber
krass. Auch wie verziert das ist.
Ja,
ich finde das ja, diese Detailtiefe der verschiedenen, auf irgendwelchen Kanonenklappen, irgendwelche Dämonenfratzen, also wie aufwendig einfach gearbeitet ist.
Ja, also das finde ich, also das stelle ich mir auch so vor, wenn da irgendwie der König bei der Werftbegehung so, ja, das Schiff ist im Grunde fertig, wir brauchen jetzt nur noch 2-3 Jahre für die Schnitzereien, dann können wir loslegen. So ungefähr muss das gewesen sein. Also krass, aber kann ich auch nur jedem empfehlen. Also mega. War wirklich cool.
Was macht man eigentlich sonst so in Schweden? Ich möchte nämlich dieses Jahr mal nach Schweden, weil ich war noch nicht da und es muss mal.
Was man sonst so in Schweden macht, kommt drauf an, zu welcher Jahreszeit du hin möchtest.
Ich denke so Richtung Herbst.
Richtung Herbst würde ich auch empfehlen, weil im Sommer wird es mittlerweile schon auch ganz schön warm in Schweden. Und da kann es sein, dass den Wäldern in den letzten Jahren
Mücken.
Gab's, ne? Ja, Mücken, und es gab halt oft auch Probleme mit Waldbränden in Schweden in den letzten Jahren. So.
Ach du guter Gott.
Und so Gegenden evakuiert wurden irgendwie. Ich glaube, Herbst ist eine sehr, sehr coole Zeit. Du kannst halt komplett in die Wildnis, kannst mit der Eisenbahn bis hoch nach Kiruna fahren zum Beispiel. Da bist du dann schon Polarkreis-Style da oben. Ist cool, aber ansonsten natürlich Stockholm, eine wunderschöne Stadt. Göteborg war halt immer so ein bisschen für überbewertet. Ist nicht ganz so. Und dann gibt's noch so kleine Perlen. So Uppsala ist eine wunderschöne Studentenstadt. Växjö ist eine, oder Växjö, oder wie immer die Schweden das auch richtig aussprechen. Mein Schwedisch ist schon lange her von der Uni. Ist eine wunderschöne Stadt. Ansonsten, ja, also wenn du auf Natur stehst halt, ne? Und natürlich so die Astrid Lindgren-Nummer ist zwar abgedroschen, Smallland, aber es ist wirklich wunderschön dort. Und das Tolle ist halt, du kannst dir da wirklich ein Riesenhaus für ein paar hundert Euro die Woche mieten, ne? Das ist überhaupt kein Problem in Schweden.
Oh, ich bin halt kein Entspannungsurlauber, ne?
Du aber kannst ja auch ein Luxushotel in Stockholm nehmen.
Ich werde jetzt genötigt, so Dänemark, Schweden, Dänemark. Aber vielleicht macht man ja auch erstmal so ein bisschen Inseln, ne? Und tastet sich ran.
Ja, also zum Beispiel Insel Fünen, da kommt Uwe Sproge her in Dänemark, der Egon Olsen Schauspieler.
Ach, schau an.
Dänemark ist auch super. Also da kannst du auch, ist wirklich, also rein geldmäßig ein Haus mieten, gibt's alle Kategorien von Indoor-Swimmingpool mit Wellnessbereich bis zur einfachen Gartenhütte kannst du mieten. Und die Preise sind im Vergleich zu Hotels wirklich wahnsinnig günstig, ne? Also ist echt
so. Ich habe das Gefühl, es gibt überhaupt keine wahnsinnig günstigen Hotelpreise mehr. In Ungarn war es ja schon so. Also du, weiß ich nicht, hätte ich anders erwartet. Vielleicht bin ich da auch mit dem falschen
Anspruch. Nee, also da du eher mit dem Auto unterwegs bist, ich würde mir an deiner Stelle so eine halbe, dreiviertel Stunde außerhalb von einer größeren Stadt irgendwo schön am Strand oder an einem See, es soll ja auch ein paar Seen geben da oben, eine Hütte mieten und dann kannst du mal hinfahren, wo du willst. Also das ist schon, also ist natürlich kein Actionurlaub à la New York City. Ne? Also,
es ist halt so, dass das Ding, als ich jetzt so in Finnland war ja jetzt auch schon zweimal, Ich krieg da halt so harte Mansfelder Land-Vibes.
Naja, wenn so der Plottesand langsam losgeht, oder was meinst du so
vom Landschaft? Naja, hier ab und zu mal ein Tarebauloch, weil das halt einfach jetzt ein See ist und ein bisschen karge Landschaft, ab und zu mal ein paar Bäume. Es gibt mehr Birken da, okay, ist so, aber...
Ja, also es ist halt, man hat halt seine Ruhe da oben, aber das ist halt nicht das, was jeder sucht im Urlaub, ne? Und es ist selbst in großen Städten wie Helsinki oder Stockholm oder so, hast du nie die Vibes, die du zum Beispiel in Prag oder Budapest hast oder so, ne?
Wo halt wirklich Oslo fand ich aber vom Gefühl so ein bisschen wie Halle.
Ja, Oslo ist eigentlich eine echt hässliche Stadt. Ja, nee, das hat halt voll so diesen...
Wow, danke.
Na, es ist irgendwas so zwischen Stuttgart und Hannover für mich so von...
Ach nee, das ist glaube ich eine der grünsten Städte Europas.
Das stimmt, das steht in jedem Reiseführer so, ist auch so, aber jetzt rein architektonisch, so das Rathaus und sowas, das ist so alter Ziegelbau.
Das ist schöner Brutalismus.
Und die Museen und so, also da ist... Oslo im Gegensatz zum Rest des Landes nicht die Perle, muss man wirklich sagen. Mhm. Also gut, Stavanger ist auch eher so eine Industriestadt. Zum Beispiel Tromsø ist überraschend schön, ne? Dass da ein paar hundert Kilometer nördlich vom Polarkreis nochmal so eine Stadt so groß und lebendig ist und so viele Studenten, das ist dann schon echt eine Überraschung, ne? Aber ansonsten trotzdem hat Oslo tolle Museen. Das lohnt sich da schon, aber wegen der Stadt an sich, ich mag's halt nicht so Prag und so, das hat mich wieder aufgeregt. Das war so dieser totale Touristen-Overkill. Das ist wirklich, obwohl man natürlich selber nur ein Tourist ist, ne, ist ja klar.
Ich hab's in Prag aber sehr genossen, während Corona da zu sein, wo wirklich nur Einheimische da waren, ja. Ein paar Österreicher. Das war wirklich... Hm. Ah, und ich war, als ich jetzt letztens in Prag war, bin ich um 4 aufgestanden. Und bin ein bisschen durch die Straßen gezogen und habe Fotos gemacht.
Boah, hast du einen Golem gesehen? Glaube ja.
Ja, habe ich. Es war ein besoffener Brite, der sich dann komplett ausgezogen hat, als er gesehen hat, dass ich fotografiert habe, ja.
Ich habe mal ein Pärchen auf der Karlsbrücke snoopeln sehen. So. War auch...
Naja, aber Respekt, dass die den Moment hatten, das sich alleine zu wähnen.
Ja, ich weiß nicht, also die Seite war denen, glaube ich, relativ egal, so voll wie die waren. Aber Hut ab für die Performance in dem Zustand noch. Ich war, aber...
Also ich lag auch schon mal besoffen auf der Karlsbrücke, aber da habe ich...
Da weißt du nicht, ob jemand auf dir drauf
saß. Nö, da habe ich nicht weitergemacht.
Nee, ich war auch im Smetana-Museum war ich in Prag. Das ist direkt neben der Karlsbrücke. Allerdings hatte ich das Gefühl...
Da ist doch das Kafka-Museum.
Weiß ich nicht. Nee, also das ist, wenn du...
auf der kleinen Seite. Wenn du auf der kleinen Seite rechts...
Was ist denn die kleine Seite?
Das ist die unterhalb vom Hradschin.
Nee, auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite.
Also wenn du Richtung andere Seite läufst, rechts daneben, dieses Häuserensemble.
Rechts.
Ja, da ist...
Achso, quasi ganz vorne, also nicht, also noch vor der Straße sozusagen.
Genau. Ja. Da ragen ja so ein paar Häuser rein. Da ist das Metana-Museum und ich bin da irgendwie reingegangen und hatte echt so das Gefühl, da waren so zwei Museumsangestellte, die haben echt gedacht, ich will die verarschen. Wie, sie wollen sich das jetzt hier angucken? So,
ich habe das noch nie gesehen.
Das war auch so ein altes,
wie hast du das gefunden?
Ein bisschen zonisches Museum noch so, also gar nicht so als Touristenattraktion gemacht. Und die waren total überrascht, dass da ein Gast ist. Der eine, als ich in den Raum reinkam, da wachte auch gerade so auf, so, was, haben Sie eine Karte? Was machen Sie hier? War aber lustig, war ein kleines, niedliches Museum, ja.
Aber du solltest dir das Kafka-Museum angucken, wenn es
da war ich noch nicht.
Das ist gut, das ist richtig gut gemacht.
Aber vermittelt das auch so
ein bisschen? Ja, das ist ein bisschen surreal.
Nee, ich meinte so von Kafkas Persönlichkeit, weil ich habe es nicht ganz gelesen, aber da war vor 2-3 Jahren kam mal so eine neue Kafka-Biografie raus und da hat man ein komplett anderes Bild von dem gekriegt. Also so ein echt großer, fröhlicher Mann, der durch Prag mit dem Fahrrad fährt. So, also da hat er auch echt Phasen gehabt, die...
Echt?
Ja, da muss er relativ groß gewesen sein. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und war eigentlich im Alltag auch ganz gut gelaunt so.
Das ist interessant. Was man so von ihm weiß, ist ja eigentlich gefühlt das Gegenteil.
Ne? Ja, krass, ja. Ich habe auch ein komplett anderes Bild, aber da waren so einige Facetten, wo ich dachte, boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Hm. Gut, das hat man ja oft, ne? Man hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Robin Williams irgendwie depressiv ist oder Heinz Erhardt oder so. Mhm. Ne? Oder das,
Aber die haben ja lustige Figuren dargestellt. Bei Kafka ist ja nichts lustig. Also
Nee, überhaupt
nicht. So gesehen.
Ja, aber kommt dir das nicht auch vor, dass da manche Sachen, die kannst du gar nicht mehr. Also ich habe neulich in so einem Geistesblitz hatte ich ein Posting abgesetzt, da habe ich viel Zuspruch für erhalten. Da ging es um diese Wahl von dem Republikaner Heini da im Kongress. Da habe ich auch gesagt, na, also wenn Kafka oder Beckett, wenn die irgend sowas Surreales darstellen wollten, die würden heute, um die Demokratie zu beschreiben, würden die wahrscheinlich eine Wahl machen, bei der es nur einen Kandidaten gibt. Und da immer wieder gewählt wird, weißt du, so eine Mischung aus Der Prozess und Warten auf Godot, so ungefähr, ohne dass es ein Ergebnis gibt. Also es ist mittlerweile so viel kafkaeske Dinge in unseren Alltag eingezogen, ne?
Dass das ist ein gutes Bild, das du da jetzt bemüht hast, finde ich.
Ja, da also müsste man eigentlich ein Bühnenstück, könnte man draus machen, ne? Wäre ich Theater, wollen wir ein kleines Bühnenstück schreiben, die Wahl. Und da geht es um eine Parlamentswahl, bei der es nur einen Kandidaten gibt. Und der wird nie gewählt in einem immerwährenden Zyklus von Langerweile. Das ist wirklich Warten auf
Godot. Boah, das wird ein richtig geiles Theaterstück.
Du, Warten auf Godot ist auch nicht viel anders. Kommt halt auf die Fragen an, die du da im Laufe des Stückes verhandelst, aber. Da red ich mal mit dem Intendanten vom Weimarer Nationaltheater.
Also ich finde die Idee gar nicht so blöd tatsächlich. Mm. Da das ja mit unserer Bühnenpräsenz scheinbar nichts wird, weil andere mit unseren Ideen auf die Bühne.
Es haben schon wirklich offensichtlich, und das weiß ich aus stundenlanger Langeweile, die ich in Theatern verbracht habe, Leute Theaterstücke mit weniger guten Ideen geschrieben. Das kann ich dir versichern. Naja. Was macht denn dein Videoleben so? Du warst ja jetzt nach dem Urlaub ultra angestrengt. Das liegt ja nicht nur an mir, dass wir jetzt keine Zeit hatten für Podcasts, oder? Was hast du so verwurstet in letzter Zeit?
Ich habe Zeit ist relativ. ein Video, es spielt ja auch keine Rolle, weil der Podcast kommt ja sowieso erst später. aber ein Video über Polizeigewalt gemacht.
Oh, okay. Cool. Ja, und, also ein Lützerath aufgehangen, oder?
Ja, so als sachliches, also das Ding ist, du kannst ja nur ganz, ganz punktuell irgendwie das in einem Video verarbeiten, sag ich mal.
Ja,
und ich habe mich in dem Video eigentlich fast nur auf Statistik bezogen und es hat trotzdem 41 Minuten gedauert.
Glaube ich, also Körperverletzung im Amt ist schon ein Ding. Also ich habe wirklich schon von mehreren Polizisten gehört, also die da so unter der Hand dann erzählen, ne, naja, also bei dem Einsatz und dem Einsatz, eigentlich müsstest du da pausenlos KVA-Anzeigen schreiben, ne? Also Körperverletzung im Amt, also das ist schon.
Ja, also es ist halt einfach dadurch, dass auf der einen Seite die Statistik manipuliert wird und auf der anderen Seite Fälle halt einfach nicht existieren. es ist halt eine riesige Fehlstelle im demokratischen Aushandlungsprozess. So, und wenn du dann halt den Exekutivarm der Demokratie hast, über den nichts bekannt ist und den man dementsprechend auch schlecht kritisieren und darauf aufbauend reformieren kann, da ist dann halt ein großes Problem. Und wenn wir dann eine Verschränkung mit dem juristischen Part haben, immer wieder, was auch Amnesty International beispielsweise kritisiert, dann sind das keine guten freiheitlichen Grundlagen. für einen.
Nee, das sind auf jeden Fall. Nee, das sind große Fehlstellen, ne? Also auch die erschwerte Beweissicherung, vor allem auf Opferseite, ne, von Polizeigewalt. Ja. Also dass da auch oft rechtswidrig Kameras beschlagnahmt werden oder Film untersagt wird und was weiß ich, ne? Das ist eine riesengroße Sache. Also da gibt's ja auch Fananwälte, gerade auch im Fußballbereich und so, die könnt ihr da stundenlang Schauergeschichten erzählen, ne?
Mir haben auf jeden Fall auch viele Polizisten geschrieben, dass sie mir da recht geben mit dem
Beitrag. Das ist ja das Ding. Also wir haben ja auf der letzten Platte auch einen Song gehabt, Eagles Among Vultures hieß der. Und da geht's um solche coolen Polizisten, ne? Also denen das auch bewusst ist, die da auch in Konflikte geraten und so weiter, die wirklich aus einem Ehrenantrieb Polizist geworden sind, ne, und auch objektiv auf einer mir, sag ich mal, sympathischen Seite stehen und so weiter. Und die haben es oft auch schwer im Kollegium, ne? Also das ist schon, das kriegt man oft mal mit. Ja,
ja, ich habe auf jeden Fall schon mitbekommen, dass mein Video auf der Wache in Halle analysiert worden ist. Ich bin mal gespannt, ob ich demnächst öfters rausgezogen werde.
Naja, ich weiß nicht, vielleicht, also man darf, ich bin nicht so ein Fan davon, die Polizei immer irgendwie als Feindbild zu sehen, ne?
Ja, ich auch nicht. Also deswegen habe ich versucht, den Beitrag irgendwie auf dieser Zahlen- und Statistikebene zu halten, um eben.
Also um die Objektivität zu behalten, ne? Da wird man ja auch sehr schnell emotional, klar. Aber bei der Demo auch schon hier und da Schubser und einen drüber gekriegt oder so, ne? Ich bin jetzt noch nie irgendwie in so einer Polizeiwanne mal misshandelt worden oder irgendwas, wie es Kumpels von mir ergangen ist. Aber da sind manchmal auch schon einfach nur prügelnde Idioten unterwegs, ne? Anders kann man das nicht sagen. Also.
Also meine Erkenntnis ist beispielsweise, die großen Schläger aus unserem Jahrgang, die sind Polizisten geworden. Und einige wollten eigentlich erst zur Armee gehen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert und dann sind sie halt Polizisten geworden. So, also das klingt jetzt auch irgendwie total gemein, aber es ist halt so. Muss ich so leider sagen.
Ja, naja, klar, also es gibt ja Polizei in verschiedenen Qualitäten, ne? Also auch von sag ich mal, von Laufbahnbefähigung her und so weiter. Und da sind natürlich die da in Lützerath im Schlamm stecken oder so, das sind natürlich nicht die im...
Ich habe übrigens noch ein Metal-Thema, das wir noch ansprechen müssen heute.
Oh, was denn?
Rock am Ring.
Rock am Ring, ja, auf jeden Rock Fall. Da haben wir ja gar nicht Rock drüber geredet.
Nee, gar nicht, ne? Es ist auch schon wieder ein paar Tage her. Das
sag mal, was spielen wir zum Nun, oder?
Burzum Live, Alter.
Burzum Live.
Es ist ja nicht nur, dass man jetzt Pantera da weggestrichen hat. Es gibt ja jetzt wieder noch mehr Diskussionspotenzial über Five Finger Death Punch beispielsweise.
Ach, da echt? Ach, das geht weiter?
Ja, ja. Okay. Ja, es geht weiter. Es geht weiter. So, und wie schätzt du das denn ein?
Ja, also ich glaube, mir geht's da ähnlich wie dir. Das ist natürlich dieses Pantera-Ding, das erfüllt einen natürlich als jemanden, der in der Metal-Szene unterwegs ist, so ein bisschen. Das ist halt für uns so ein Mainstream-Gesülze, ne? Das ist ja in der Metal-Szene schon seit Jahren erledigt gewesen.
Richtig, das ist so abgehandelt.
Und dass Phil Anselmo jetzt nicht mehr einen Lehrstuhl für Literaturgeschichte oder so an irgendeiner Uni kriegt, da sind wir uns, denke ich, auch einig, ne? Also da ist jetzt nicht the sharpest tool in the box, klar, aber glaube ich aber auch weit davon entfernt, ein Fascho zu sein, ne? Also das ist in der Metal-Szene ausdiskutiert, dass das da jetzt nochmal so hochkocht im Mainstream, fand ich schon beachtenswert. Ich fand beachtenswert das Statement von Toten Hosen, das fand ich relativ ehrlich und ausgewogen. Also, dass die da nicht so ganz stumpf gesagt haben, was, Hitlergruß, so ein dummes Arschloch, weg mit dem, sondern dass die da schon versucht haben, differenziert zu denken und zu sagen, ey, krass, das ist die Booking-Agentur von Rage Against the Machine und wir sind so alte Punker-Typen, wir haben von Pantera noch nie was gehört, so ungefähr. Fand ich sehr nachvollziehbar, das Statement, fand ich jetzt in kommunikativer Hinsicht sehr interessant, wie die das geschrieben haben, aber trotzdem, wenn man sich zu der Sache äußert, kann man ja eigentlich nur was falsch machen, ne? Weil von einer Seite kriegt man auf jeden Fall auf den Deckel. Aber ja, Phil Anselmo ist ein Idiot, aber bestimmt kein Fascho, ne? Also ich fand's übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Weil jemandem sozusagen ein Berufsverbot zu erteilen,
ja, ist... Weil diese eine Sache nachweislich mal passiert ist, so?
Ja, also, ja, klar.
Ansonsten gibt's ja wohl keine
Punkte. Ja, naja, es ist jetzt, oder? Ich sag mal, in der Metal-Szene ist schon bekannt, dass der immer mal ein paar markige Sprüche, wenn er besoffen ist oder irgendwas, aber nichts, was ihn jetzt von irgendeinem Südstaaten-Proleten in den USA unterscheiden
kann. Das ist halt der Punkt. Ne? Also, es ist halt einfach dieses, es ja, ist halt ein Prolet, so.
Ne? Das meine ich halt. Insofern ist es, glaube ich, schon so eine Art Gesinnungsprüfung, ne? Und das halte ich in der Kunst für echt fraglich. Auch wenn es eine Gesinnung ist, die ich verabscheue. Aber trotzdem, da kommt dann in mir halt wieder derjenige hervor, der sich jahrelang mit Kunstfreiheit befasst hat. Und da finde ich so ein Berufsverbot, jemanden irgendwo da nicht auftreten zu lassen, oder ist nah dran für mich an ein Berufsverbot, wie es Wolf Biermann kassiert hat oder so. Ne? Mhm. Und da will ich nicht wieder hin. In so einem Land will ich nicht mehr leben, möchte ich nicht leben. Ne?
Ich verstehe halt nicht, warum man sich da dem Druck da so ausliefert, weil das sind Minderheitsmeinungen. Ich glaube nicht, dass ein Großteil der Besucher vom Rock am Ring das einen Scheißdreck interessiert, ob Pantera spielen oder nicht. Und warum man sich als Veranstalter bei etwas, das wirklich kein Problem darstellt. Also jemand, der nicht nachweislich Leichen im Keller hat, die große Konsequenzen auch für die Geschäftspartner nach sich ziehen werden, dass man sich die Blöße gibt, da überhaupt drauf zu reagieren. Also würde ich nicht tun, tatsächlich.
Also es war schon auch international ein Zeichen. Ne? Also ich habe an dem Tag danach, als das die Meldung kam, dass Pantera da nicht dabei sind und dass dann auch noch, glaube ich, in Wien irgendwie eine Show abgesagt wurde, ja, oder irgendwas war da noch.
Oder in München, oder?
Ja, da saß Wien? Ich in ja, Helsinki, hatte ich mich getroffen mit einem Kumpel, bucht die größten Festivals da in Finnland zusammen und haben da auch mit Live Nation und was weiß ich und so zu tun mit den ganzen Leuten. Und das wurde da schon heiß diskutiert in den Kreisen, ne, dieses Auftrittsverbot in Deutschland. Und hat auch die finnische Presse angerufen und so. Und wie sieht das aus? Spielt Pantera bei euch? Und also das hat schon auch Zeichen ins Ausland irgendwie gesendet. Ne? Also einerseits bin ich natürlich stolz drauf, dass das in Deutschland so ein sensibles Thema immer noch ist und nicht scheißegal ist. Aber ich denke, man hätte es kontrovers diskutieren müssen und zu einem anderen Ergebnis kommen müssen. Das denke ich. Also, dass man es diskutiert hat, finde ich in Ordnung. Ich weiß nicht, vielleicht hätte man Phil Anselmo auch noch die Gelegenheit geben können, auf dem Festival ein Statement abzulassen oder sowas. Ne? Natürlich nicht gezwungen, muss dann auch von ihm selber kommen, sonst hat er sowas vom vorgehaltenen Mund bei der Fußball-Weltmeisterschaft, wenn so Statements aufoktroyiert sind. Aber ich finde es aus im Sinne der Kunstfreiheit oder der Gedankenfreiheit fand ich es nicht gut. Muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es ein Idiot war, der einen scheiß Hitlergruß gemacht hat, was ich natürlich überhaupt nicht gutheißen kann, ne? Ist klar. Aber man merkt ja jetzt, ne? Wie du sagst ja, es geht jetzt weiter mit Five Finger Death Punch und irgendwas und irgendwann spielt dann nur so eine linksgrün versiffte Milieumucke wie Heaven Shall Burn auf dem Rock am Ring und kein anderer mehr, ne? Das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Milieumucke. Ja, aber wirklich, ich meine, ich habe ja, als das mit Five Finger Death Punch mit diesem sehr, sehr trumpistischen Video, als das rauskam, habe ich das ja auch entsprechend kritisiert und aufgegriffen. Und es war auch wirklich ein krasses Thema zu dem Zeitpunkt, weil das auch sehr, sehr eng mit der politischen Entwicklung hierzulande korrespondiert hat. Wie geht man denn da um? Also wenn man quasi eine Band hat, die wirklich eine spezifische politische Meinung auch nach außen darstellt und nicht mal im Suff einen Hitlergruß macht und sich ansonsten zusammenreißt, ja, sondern tatsächlich für ein Standing, also für etwas einsteht und so auch gezielt textlich vielleicht nicht direkt gewisse Sachen sagt, sondern kompletten Klientel auch bedient.
Ja, nur ganz ehrlich, da musst du dir halt die Frage stellen, was für ein Festival du machen willst. Ne? Ich meine, Five Finger Death Punch, die stehen ja da im Billingen oder würden im Billingen da jetzt sicherlich nicht auf der bei Rock im Park zum Beispiel, nicht im Eishockeystadion als zweite Band spielen oder so, sondern die sind da sicherlich gut auf der Hauptbühne platziert oder Headliner auf der zweitgrößten Bühne. Ne? Und da musst du dir halt klar machen, dass dort tausende Leute auf diesem Festival wegen Five Finger Death Punch sein werden. Und diese Leute gehören genauso zu deinem Festival. Ne? Und das ist halt, willst du ein Festival für die Gesellschaft machen, das die Gesellschaft widerspiegelt? Dort gibt's nun mal solche Leute und solche Meinungen. Wenn Five Finger Death Punch in Deutschland irgendwo spielen, besonders in Westdeutschland, hast du nun mal 2000 besoffene GIs in der Halle. Das ist einfach so. Ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist dir bewusst. Mhm. Und die Eintrittsgelder von den Leuten nehmen die Veranstalter auch gern. Und die kommen sicherlich nicht wegen toten Hosen dorthin. Und dabei gibt es immer noch genug Leute, die tote Hosen und Five Finger Death Punch abfeiern werden. Ne? Absolut. Und Metallica haben auch Rock am Ring gespielt und ich sag mal jetzt, James Hetfield ist auch kein Politikprofessor, ne? Um es mal so auszudrücken. wo willst du da die Grenze ziehen? Das ist halt die Frage. Also das sind für mich Sachen, die in so einem gesamtgesellschaftlichen Ereignis wie Rock am Ring stattfinden können müssen, weil sie einfach zur Gesellschaft gehören. Ja, das ist exakt. Das Ding. Ne?
Ja,
ob die Five Finger Death Punch, die werden jetzt sicherlich nicht auf die Fusion eingeladen.
Ja.
Bin ich mir relativ sicher. Aber da hast du dann auch das Klientel sortiert. Ne? Also ist meine Meinung.
Ja, nee, sehe ich auch so.
Ich finde die Band auch nicht cool, um Gottes Willen, ne? Das ist mir alles viel zu schwülstig und wie soll man sagen, heimatverliebt, ne? Das ist wie eine.
Also mein Problem ist, dass ich die Band an sich eigentlich mag, musikalisch, weil ich das einfach in meiner Jugend viel gehört habe und das deswegen sehr emotional verbunden ist. So, ja, ist echt so, ja, tatsächlich.
Also es ist, ich sag mal, von Produktion und der Sänger und so, die können schon was, ne?
Die Musik ist halt, also textlich und auch inhaltlich funktioniert das halt, wenn du in deiner Jugend so mit der Welt und mit dir struggles, dass dir das so einen Push gibt.
Ja, verstehe ich, ja.
So, also so als Motivationsmucke oder als Mucke zum Pumpen oder irgendwie sowas, ne? Sport, keine Ahnung. Das ist halt Musik, die ist für sowas geschrieben. Das ist jetzt keine, mit der du in deiner Bibliothek sitzt und
ja, es ist eine musikalische Currywurst und kein 5-Sterne Haute Cuisine.
Aber das muss ja auch gehen, irgendwie.
Ja, natürlich, klar.
Also ich höre auch viel Klassik, so. Und trotzdem kann ich auch Five Finger Death Punch hören. Das, was halt schwierig ist, ist jetzt dieser Punkt mit dem ziemlich offensichtlichen politischen Support irgendwie. So, und da ist halt der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, naja gut, da bin ich jetzt raus an dieser Stelle.
Mhm. Ja, es ist halt auch gerade bei so großen Festivals, da ist ja auch immer viel dabei, was man diese Booking-Politik nennt oder so. Ne? Ja, und da laufen dann wirklich so Sachen wie, ey, wenn ihr Rage Against the Machine buchen wollt, sagt der Booker dann habe ich ja aber noch Band X und Y, die an dem Wochentag auch noch ein Festivalauftritt braucht, dann wird das eben noch mitgebucht. Ne?
Ja.
Ich meine jetzt, keine Ahnung, ob das in den konkreten Fällen so war, aber so läuft das oft. Und eine Band wie Pantera gehört ja nicht zum Kerngeschäft von Rock am Ring, Rock im Park, ne? Also wenn da jetzt Foo Fighters eine Kontroverse drum wäre oder bei den Toten Hosen oder um solche Bands, das ist ja dann schon eher so das Zielpublikum. Also mit Pantera, das war halt so eine Laus im Pelz, die sie eigentlich
gar nicht brauchten. Ja, das ist halt genau, das ist auch so ein
meine Ding. Slayer haben dort auch schon gespielt, ne? Über Jeff Hanneman brauchen wir uns auch nicht unterhalten. Da gibt's ja tausende Gegenbeispiele und das endet dann immer irgendwie im Whataboutism, ne? Da kannst du natürlich ein Bild posten, wo Dave Grohl sich mit Phil Anselmo umarmt oder was weiß ich. Ne? Das geht dann immer weiter, aber wie soll ich solche Erfolge der Cancel Culture ermutigen? Natürlich dann auch so diese Internetgemeinde, die da virtuelles Blut fließen sehen will und eine gewisse Wirkmacht entwickeln will und dann solche Erfolge hat, die setzen dann jetzt natürlich an der nächsten Band an. Ne? Und das kann sich auch ganz schnell ins Gegenteil verkehren. Also weiß nicht, ob ich dann irgendwann als linksgrün versiffter Künstler dann mal am Internetpranger bin, wenn sich irgendwelche Mehrheitsverhältnisse im Internet gedreht haben sollten oder Eindrücke zumindest.
Ich habe das Gefühl, ne? Also ich habe das Gefühl, dass sich das irgendwie ein bisschen ändert gerade. Nur so ein Gefühl, als ob die Mehrheitsmeinung jetzt wieder in die andere Richtung.
Ja, ich glaube, es kommt drauf, es ist ein Unterschied, ob du auf TikTok und Instagram oder Facebook guckst, ne? Das sind ja da auch bestimmte, wie soll man sagen,
aber ich meine,
andere sowas, Schichten, was, die da unterwegs sind, altersmäßig und.
Nee, da muss ich dir sagen, das stimmt so nicht. Die AfD feiert riesige Erfolge auf TikTok, beispielsweise. Weil, also die haben so wenig Inhalt, das kriegst du halt in ein paar Sekunden gesagt, so, ne? Nee, also auch auf YouTube, was so Creator-Kollegen angeht, es ist nur ein Gefühl, aber ich werde es beobachten.
Nee, also ich denke nur, also jetzt nach meinem Gefühl, hätten jetzt zum Beispiel bei einem Metal Hammer Post über Pantera auf Facebook Pantera mehr Fürsprecher als auf Instagram, oder?
Also ich glaube, bei einem Metal Hammer Post haben Pantera bestimmt immer mehr Fürsprecher, weil wer liest noch Metal Hammer? Alte Leute, oder?
Ja, aber weißt, was ich meine?
Instagram ist auch schon relativ alt geworden.
Ja, trotzdem ist da noch ein Unterschied in der Altersstruktur.
Auf Facebook ist übel, ja.
Ich habe einen Kumpel, der ist viel älter als ich, der hat sich neulich bei Facebook mal angemeldet.
Jetzt sind endlich die Leute da,
mit denen ich... mal ausprobieren, was das damit, dass sie auf dich hat. Also sowas gibt es tatsächlich noch. Und er ist schwer begeistert, also was da so geht.
Oh Gott.
Ja, Alter, es ist große Teile der Bevölkerung sind so unterwegs. Und das soll jetzt nicht irgendwie auch lächerlich sein, das ist ein normaler Mensch, der ganz normal im Leben steht, aber für den ist das halt so. Das kannst du dir nicht ansatzweise vorstellen, dass jemand so außerhalb dieser Welt ist, ne? Aber
ich bin nur auf Facebook wegen diesem ganzen YouTube-Kram tatsächlich. Das war der Grund, warum ich mich bei Facebook angemeldet hatte. Ich habe sogar in Camden Market habe ich ein T-Shirt damals erworben, wo drauf stand, no, I'm not on fucking Facebook. So, und das habe ich so lange getragen, bis ich angefangen habe, YouTuber zu sein und dann quasi das so nutzen musste, um da meinen Scheiß zu promoten. Also ich mag Instagram wegen dieser ganzen Bildergeschichte, aber ansonsten nutze ich auch kein Social Media für mich. Ich finde da keine Freude dran.
Einige Bekannte und Verwandte wäre ich bei Facebook nicht, hätte ich in sozialen Medien keinen Kontakt mit denen.
Ja, es ist auch schwierig in Thüringen zu kommunizieren. Rauchzeichen, wenn du im Tal sitzt.
Ja, ist schwierig, ganz schwierig. Ja, vor allem dann immer, ist auch immer so viel Nebel noch.
Ja.
Also es ist ganz schwer und die Postschafe sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Es ist in Thüringen insgesamt alles sehr, 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 sehr schwierig. Ja, aber deine Meinung zu Pantera, um das mal abzuschließen?
Ich hätte sie nicht gebucht in the first place, to be honest.
Aber jetzt nicht wegen dem Hitler-Ding nicht gebucht, sondern weil die da ja nur eigentlich gar nicht hinpassen so richtig, ne?
Also wenn man jetzt die grundlegende Politik dieses Festivals, die ja doch schon eher ein bisschen links und jung ausgerichtet ist, so beachtet, hätte ich einfach gesagt, ich habe ein Gefühl, was dann passieren könnte. Und das Zielpublikum ist doch sowieso nicht das Zielpublikum von Pantera. Und da, also warum gibt's Pantera überhaupt noch ohne Dimebag Darrell? Es ist halt so, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, in welcher Range Pantera jetzt überhaupt noch unterwegs sind. Also wie viel die ziehen würden, kann ich mir auch gar nicht vorstellen.
Ja, also ich glaube, so die Shows zwischen Festivals im Sommer, das sind schon so, Hallen haben die schon so, mit schon um die 4000 Tickets und so verkauft. Naja.
Was? Sind schon. Echt? Okay. Ich bin auch absolut kein Pantera-Fan, muss ich sagen. Das ist null meine Musik.
Also die sind schon... Es gibt schon noch einen Haufen Leute, die sehen wollen, einfach weil viele Pantera-Fans die nie gesehen haben. Die waren ja dann gar nicht mehr so viel auf Tour irgendwie. Ich habe Pantera das letzte Mal, glaube ich, gesehen. Ich habe die sogar nur zweimal habe ich die gesehen. Einmal in Tokio bei einem Festival, da haben wir zusammen gespielt. Und einmal in England, da war ich privat auf einem Festival beim Ostfest. Da haben die auch gespielt. Und das.
Ach, guck mal, Ossi hat ja jetzt auch seine Live-Karriere
beendet. Ja, krasse Nummer, ne? Also wenn selbst Sharon den nicht mehr in die Welt rausjagt, dann, boah, da macht man sich wirklich Sorgen, ne?
Na, vor allem, wenn man überlegt, so was die da alles gemacht haben, wie Stammzellentherapie, da hat er das nochmal so aufgelistet in seinem, in seinem Statement, was sie alles versucht haben. Also...
Krass. Ja, harter Hund ist es auf jeden Fall, ne? Und wenn es gar nicht mehr geht, dann spricht das schon dafür, dass es schwierige Lage gerade. Aber trotzdem, wer hätte gedacht, dass Ozzy jemals Dio oder Lemmy überlebt, ne? Gut, Ronnie James Dio war ja auch so, glaube ich, älter, ne? Aber
Ich meine, Rob Halford hat sich ja auch wieder irgendwie hochgepäppelt. Dem ging es ja auch mal richtig übel.
Ich weiß gar nicht, ist Rob Halford älter oder jünger als Ozzy? Jünger, ne?
Das ist eine spannende Frage.
Es ist aber trotzdem, Ozzy Osbourne ist halt,
vielleicht.
Also auch wenn du die ganzen Biografien und Anekdoten hier bei, keine Ahnung, Mötley Crüe, The Dirt oder was die Aerosmith Toxic Twins erzählen und so, die sagen, wir waren so krass drauf, das kannst du dir absolut nicht vorstellen. Wir haben Sachen gemacht, das ist unfassbar und trotzdem haben wir alle einen Schwanz eingezogen, wenn Ozzy auf den Plan gekommen ist. Der war so drüber, da haben selbst wir gesagt, Alter, was stimmt mit dem nicht? Also der muss wirklich, das ist jenseits von Gut und Böse gewesen scheinbar. Also ne, laut Zeitzeugenberichten. Von daher.
Aber eigentlich ist es ja schlimm, dass man das so glorifiziert, dass das Teil von so einer absolut. Legacy ist, ne?
Na klar.
Richtig krass drogenabhängig.
Ja, also ja, nicht nur drogenabhängig, auch sonst, was weiß ich, keine Ahnung, also, was Musiker aus so einer Generation, da wagst du nicht mal dran zu denken, was die heute für Hashtags am Arsch hätten. Also das ist ja das ist nicht mehr vorstellbar. Das ist, also, nee, also da kannst du, diese eine Geschichte, war da nicht mal irgendwie Cheap Trick und Led Zeppelin, die hatten mal irgendwie einen kompletten Terminal im Londoner Flughafen blockiert, weil sie mit einem Flugzeug ranfahren wollten und wollten die Groupies austauschen oder irgendwie sowas. Solche, also da gibt's Christoph Leim, der Autor, der hat so ein Buch mit Rockgeschichten, da sind solche Sachen drin. Ich weiß nicht, ob die Geschichte da drin ist, aber da sind einige Anekdoten, wo du dich wirklich totlachst.
Ich glaube, Keith Richards hat das mal erzählt, es ging überhaupt nur Rockstar zu sein, weil wenn er überlegt, dass er mal die Treppe runtergefallen ist, völlig drauf und dann zwei Tage da bewusstlos lag. Du kannst ja kein Rockstar sein, wenn sowas sofort berichtet wird, ne?
Ja, das glaube ich. Nee, also da bin ich auch lieber kein Rockstar, um Gottes Willen. Also das ist, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Du lebst gesund und hältst lange durch oder du musst so ein Pensum mit Drogen abreißen und dann ist es fraglich, wie lange es dauert, ne? Was anderes gibt es da nicht.
Ich finde das bei Matt so krass. Wie viel Energie und ist alles
er hat. Also ich krieg das ja jetzt so. Das also wir sind ja schon öfter mal mit denen auf Tour gewesen, aber da war das mal so zwei Wochen Australien oder so, ne? So wir mal zusammen getourt sind, aber jetzt sind wir schon ein paar Wochen länger zusammen irgendwie. Das ist unfassbar, was der Mann von Pensum macht jeden Tag. Wie viele Termine der hat, mit wie vielen Leuten der redet, wie viel Scheiß dazwischen beimacht und nebenbei hast du auf jede E-Mail, auf jeden blöden Kommentar immer nach einer Minute oder gleich eine Antwort von ihm. Also davon abgesehen, dass er Assistenten und sowas mit hat, ne? Aber was er jetzt wirklich ganz, wirklich alleine macht, ne? Es ist echt Wahnsinn. Ist kompletter Wahnsinn. Also ist typisches amerikanisches Hochleistungstum, ist das. Wirklich, the winner takes it all.
Stell dir mal ganz, ganz lieb. Ja, bestell dir mal ganz, ganz liebe Grüße und sag mal, dass ich es noch versuche.
Mach ich. Also ich sag ihm, dass du fest zugesagt hast, nach Berlin zu kommen.
Verdammt, Dax.
Ja, nee, such dir aus. München, Hamburg, kannst du auch gerne kommen. Ja. Da freut sich auf jeden Fall.
Fantastisch.
Na dann.
Mike.
Hat mich gefreut. Das schön, dass wir es geschafft haben, uns hier zusammen zu telefonieren.
Ey, ohne Quatsch, ich glaube, niemand hört mir zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach unserer Exkursion in die Sammlungsgeschichte europäischer Museen, dass wir da noch Zuhörer haben.
Ja, ich weiß es nicht. Also in Titel müssen wir irgendwas mit Pantera reinschreiben, dann fangen die Leute zumindest an zu
hören. Genau,
ja, Ossi und Pantera. Cancel Culture im Museum. Pantera im Museum. Culture. Da haben wir es. Gut.
Dann viel Spaß in Bilbao.
Dankeschön.
Und ihr seid jetzt generell noch ein bisschen
wir sind Süden jetzt unterwegs, noch, oder? Ja, dann ist Bilbao, dann kommt, glaube ich, Madrid, Lissabon, Barcelona. Und dann schleichen wir uns wieder zurück. Ne, ich glaube, Lyon ist noch dazwischen, Straßburg. Und dann sind wir dann schon wieder in deutschen Gefilden, glaube ich, unterwegs, wenn ich mich nicht total irre. Schweiz kommt auch noch, Wien kommt auch noch, Budapest kommt auch noch.
Ach, na schau, dann kannst du ins Flippermuseum gehen.
Ja, eben.
Ich also mal. Ohne Witz, das kostet 800 Forint. Also es ist günstig, geht.
Gut, check ich aus. Wir sehen uns, ciao.
Bis dann, tschüss. Ich krieg da halt so harte Mansfelder Land-Vibes.